Die Botschaft Fragen und Antworten Teil 1 wurde gepredigt am 23.08.1964 in Jeffersonville, Indiana, USA. Übersetzt wurde diese Botschaft von Stefan Hake. Lasst uns einen Augenblick stehen bleiben, während wir unsere Häupter zum Gebet beugen. Gnädiger Vater, Gott, wir danken dir heute Morgen aus der Tiefe unseres Herzens, weil du fähig und willens bist, unsere Gebete zu erhören. Und wir beten, dass du unseren Dank empfängst für das, was du bereits für uns getan hast. Wir erwarten mit großer Erwartung darauf, dass du uns heute Morgen hilfst, und wenn wir die Pforten dieses Gebäudes verlassen, mögen wir als andere Menschen hinausgehen, als wir hereingekommen sind. Möge der Heilige Geist uns heute Morgen formen, unsere Charaktere und uns zu Untertanen deines Reiches machen. Wir bitten es in Jesu Namen. Amen. Ihr dürft euch setzen. Es tut mir einfach leid, dass ich ein bisschen zu spät bin, aber ich hatte noch einiges zu tun, viele kranke Menschen und Interviews, bevor ich in das Gebäude kam. Und so sind wir froh, heute Morgen hier zu sein und euch feine Menschen zu sehen. Und ich möchte den Leuten danken, die uns diese schönen Dinge geschickt haben, das Geschenk für die Frau und auch dem Bruder, der mir sein Hirschgewehr geschickt hat. Der Herr segne ihn. Er sagte, er wird alt und möchte es nicht mehr benutzen, und er möchte, dass ich es habe. So bin ich sicherlich dankbar dafür. Solange ich lebe, Bruder, soweit ich mir selbst helfen kann, werde ich es haben. Ich werde es nie in meine Hand nehmen, ohne an dich zu denken und für dich zu beten. Es gibt so viele Dinge, die heute zu erledigen sind. Ich dachte, vielleicht habe ich, während ich hier bin, ein paar Fragen und werde sehen, was meiner Gemeinde auf dem Herzen liegt, den Einzelnen. Und das habe ich auch getan. Ich bekam so viel Fragen, für die ich bis zum Beginn des tausendjährigen Reiches brauche. Ich wusste nicht, dass man so viele bekommen kann. Ich habe einige hundert hier und heute Morgen sind hundert oder mehr eingegangen. Deswegen werde ich nie in der Lage sein, sie alle richtig zu beantworten. Und es sind gute Fragen, wirklich gute. Nun, einige von Ihnen können nicht direkt in der Öffentlichkeit gelesen werden, also wisst ihr, ich habe sie gefragt, was ich nicht auf Umwegen sagen kann, es sind Probleme der Familie und ihr versteht das. Und ich habe darum gebeten, mit beiden, Mann und Frau, ein privates Gespräch zu haben, damit ich mit ihnen privat über diese Dinge sprechen kann. Es sind keine schlechten Dinge, es sind Dinge, die in der Familie erledigt werden sollten, einfach die menschliche Natur und die Rasse, die Zeit, in der wir leben und so weiter, die diese Dinge hervorbringen. Und es sind Probleme, die die menschliche Familie betreffen, und sie müssen beantwortet werden. Und so werde ich alles tun, um sie auf die beste Weise zu beantworten. Manchmal nimmt es viel Zeit in Anspruch, Fragen zu beantworten, und ich möchte keine von Ihnen auslassen. Ich werde mich um jede so gut ich kann kümmern. Nun, jetzt sind Sie einfach, ich habe Sie einfach hier in eine Tasche gelegt, beantworte Sie und schreibe eine Schriftstelle auf, wenn ich sie brauche, und lege sie zurück. Damit verbrachte ich gestern den ganzen Tag und einen langen Teil der gestrigen Nacht und kurz nach Tagesanbruch heute Morgen. Und dann waren es ungefähr doppelt so viele, die heute Morgen hereinkamen. Deswegen denke ich, werde ich sie, soweit ich kann, bis zum Mittag beantworten, so der Herr will. Dann entlasse ich euch, komme heute Abend wieder und versuche, so viele wie möglich heute Abend zu erledigen und schaue, ob ich sie fertig bekommen kann. Und vielleicht muss ich euch dann nicht so lange mit einer richtig langen Sitzung bestrafen. Und ich denke, dann habt ihr Zeit, rauszugehen, euch auszuruhen, euch ein wenig zu erholen, ein Nickerchen zu machen oder so etwas und zurückzukommen, wenn ihr könnt. Wenn ihr nicht könnt, ich nehme an, dass Bruder Fred Sothman es aufnimmt. Wird es aufgenommen? In Ordnung, das ist schön. Ja, Sie sind in dem Raum und nehmen es auf, und ihr könnt dieses Tonband haben, wenn es in Ordnung ist. Es wird aufbewahrt werden und Fragen und Antworten genannt werden, weil hier ein paar echt schwierige Fragen drin sind und etwas, viele davon betreffen die Lehren der Gemeinde. Nun, ich möchte, dass die Menschen wissen, dass es manchmal schwer ist, diese Fragen zu beantworten. Es benötigt eine Menge Gnade, hier zu stehen. Wenn ihr erkennen würdet, welche Liebe ich für euch Menschen habe, ich könnte sie nicht ausdrücken. Ich bringe sie nicht einmal meinen Kindern gegenüber zum Ausdruck. Ich bringe nicht einmal meine tiefe Liebe zu meiner Frau zum Ausdruck, wie ich es sollte, weil ich temperamentvoll bin und einfach immer in einer geraden Linie gehe. Es gibt nur einen, dem ich meine ganze Liebe ausdrücken würde, das ist zu Gott, dem Allmächtigen. Und ihn liebe ich einfach zuallererst. Andere Menschen liebe ich, aber ich möchte die Liebe, die ich für ihn habe, nicht trüben. Möge das zuerst sein. Wenn ich also eure Fragen beantworte, antworte ich mit Liebe im Herzen zu euch, aber eine Sache steht immer vor mir. Das ist Jesus Christus, seht ihr, in der Weise, wie er es beantworten würde. Manchmal muss ich vielleicht so antworten, es mag wehtun, mag kratzen, aber ich meine es nicht so. Ich beantworte es mit einem Ziel, wie ich sagte, Christus vor mir. Und ich muss mich daran erinnern, dass er es ist, vor dem ich Rechenschaft ablegen muss. Meine erste Liebe gilt also ihm, meine zweite Liebe gilt euch Menschen, seine Gemeinde, die er mit seinem eigenen Blut erkauft hat. Und er liebt euch wirklich mehr, als er sich selbst geliebt hat, weil er sich selbst für euch gegeben hat. Ihr seid das, was er mit seinem Blut erworben hat, und ich gehe so vorsichtig und aufrichtig damit um, wie ich es nur kann. Aber dann, wenn man das tut, denkt ihr manchmal, das war eine sehr unhöfliche Bemerkung über, sie ist so schonungslos und rau. Ich tue es mit ihm in meiner Gesinnung, seht ihr, um zu versuchen, dass jeder sieht, dass es einfach so sein muss. Es ist nichts, was wehtun soll. Es soll nur sichergestellt sein, dass die Menschen es verstehen, und ich hoffe, dass jeder es so empfängt. Und jetzt finden wir hier heraus, was uns auf dem Herzen liegt. Und wie ich sehe, habt ihr euch heute Morgen alle versammelt und alles ist dicht gedrängt und ich denke, wir haben eine weitere große Menschenmenge in einer anderen Gemeinde. Eine Schwestergemeinde hat sich per Radio oder einer Art Telefonübertragung angeschlossen. Heute Morgen ist jene Gemeinde gut gefüllt, soweit ich weiß. Ein anderer Bruder hat diese Gemeinde, sie haben einige von hier in jene Gemeinde gesandt. Das ist deshalb, damit ihr euch nicht gegenseitig auf die Füße treten müsst und an den Wänden stehen müsst. Nun, so der Herr will, werden wir heute Abend früh anfangen. Ich möchte den Pastor und den Vorstand fragen, ob sie, lasst uns heute Abend einfach ein bisschen früher beginnen, denn einige der Menschen hier werden eine lange Fahrt vor sich haben. Und ich würde gerne heute Abend mindestens eine Stunde früher beginnen, wenn es geht, und dieses zu Ende bringen. Sobald ihr euer Mittagessen hattet, nach 6 Uhr oder wann auch immer, würde ich beginnen. Seht ihr? Ihr beginnt doch normalerweise um 7:30, oder? Lasst mich um 7 auf dem Podium sein, seht ihr? Und um 8 oder 8:30 in etwa gebe ich euch Zeit, nach Hause zu gehen, um für die morgige Arbeit bereit zu sein, wenn es einen Morgen gibt. Nun, der Herr sei mit euch und segne euch reichlich, und ich werde hingehen, sobald dieser Gottesdienst vorbei ist, und diese anderen Fragen nehmen und versuchen, sie zu beantworten. Ich schreibe einfach ein paar Notizen und so etwas darauf, falls ich die Schriftstellen vergessen sollte. Wenn ich dann im Zimmer bin und studiere, dann notiere ich es einfach auf einen Zettel. Ich möchte mich wieder irgendwo darauf beziehen, und dann habe ich es hier. Und deshalb, wenn es in einem Lexikon ist und ich es raussuchen muss oder irgendein Ausdruck eines Wortes oder ein Name, dann habe ich es mir aufgeschrieben. Ich brauche dann nicht eine Menge Bücher und so weiter mitzubringen, ich habe es dort. Nun, wenn die Frage für dich nicht zufriedenstellend ist, dann habe ich vielleicht einen Fehler gemacht, seht ihr? Dann habe ich vielleicht einen Fehler gemacht, denn diese Dinge sind einfach nach meinem besten Wissen. Und ich möchte, dass die Prediger, die vielleicht ihre Versammlung diese Fragen hören lassen oder auch die Versammlung einer bestimmten Gemeinde, ich möchte nicht, dass dies, wenn es Bedenken über eure Lehre und eure Versammlung gibt, möchte ich, dass die Versammlung klar versteht, dass dies einfach unsere Lehre hier im Tabernakel ist. Ich versuche nicht, dies anderen Gruppen von Menschen aufzudrängen. Und ich möchte in meinem Herzen ein Christ sein, dass ich das lehre, was ich glaube. Ich stehe zu meiner Überzeugung. Wenn ich da Kompromisse mache, bin ich ein Verräter an Christus und ein Heuchler für euch, und ich muss treu zu dem stehen, was ich für die Wahrheit halte. Aber jeder andere Mensch hat das Recht, das Gleiche zu tun. Gott ist der Richter über uns alle. Nun, bevor wir beginnen, möchte ich einen feinen Historiker, Paul Boyd, erwähnen. Viele von euch kennen ihn, er kommt hier in diese Gemeinde. Er kam gerade von Jerusalem zurück und hat die Weltausstellung besucht. Er ist ein sehr guter Prophetielehrer und er ist ein Historiker, einer der Besten. Er ist ein mennonitischer Bruder, das war er, und empfing die Taufe des Heiligen Geistes. Und so wurde er ein sehr persönlicher Freund von mir. Und er hat immer alles beobachtet und zur Kenntnis genommen, wenn ich etwas bezüglich Prophetie gesagt habe, um zu sehen, ob es in Erfüllung geht. Und jetzt schreibt er mir hier, da er jetzt wieder in den Staaten ist, und ich denke, es steht heute Morgen am schwarzen Brett. Und er schreibt hier über eine Notiz, die er in eine der Zeitungen geschrieben hat oder so, über ausstehende Prophezeiungen. Und er erwähnte die fünfte Sache, ich denke, es ist die fünfte, die ich vor 33 Jahren in Bezug auf die Errungenschaften oder besser gesagt den Fortschritt der Wissenschaft gesehen habe. Und jeder, der sich von euch daran erinnert, ihr habt es aufgeschrieben. Es steht in meinen Büchern. Und alles, was der Herr mir sagt, was bedeutend ist, schreibe ich auf, damit ich es den Menschen sagen kann. Und ich dachte heute Morgen, bevor wir hiermit anfangen, das ist keine Predigt, sondern wir sind hier, um zusammenzusitzen und voneinander zu lernen, was uns auf dem Herzen liegt. Lasst uns diese Dinge jetzt durchkämmen, da wir durch die Gemeindezeitalter gegangen sind und so weiter. Ich denke, es ist gut, für ein oder zwei Versammlungen innezuhalten und herauszufinden, was den Menschen auf dem Herzen liegt und dann von dort aus weiterzumachen. Seht ihr? Dann kommen wir wieder zurück in eine Reihe von Gottesdiensten. Wenn der Herr will, möchte ich das schon bald hier im Tabernakel machen. Einfach eine lange Reihe von Gottesdiensten. Ihr wisst, was ich meine, von verschiedenen Themen. Und gehe einfach immer weiter, bis er zu mir kommt oder ich ihm entgegengehe, dies oder das. Seht ihr? Paul Boyd schrieb hier über die sieben Dinge, die ich 1933 sah und die kommen sollten. Und er beobachtet sie sehr genau, fachmännisch, weil er ein Historiker ist. Und er beachtet es sehr genau, was du sagst. Und er sieht diese Dinge, von denen vor vielen Jahren erzählt worden ist. Von Mussolini und was aus ihm werden würde und von Hitler und was aus ihm werden würde und wie der Kommunismus den Faschismus und all dieses übernehmen würde und wie die Siegfried-Linie gebaut werden würde und wie die Amerikaner dort einen Schlag bekommen würden. Und sie hatten es nie zugegeben, bis vor 2 Jahren, und sie bekamen die deutschen Bilder von der Belagerung dort, und sie haben wirklich einen Schlag bekommen. Sie haben fast ihre ganze Armee dort verloren und all diese Dinge, die gemacht wurden. Und nun, es hieß auch, und es wird geschehen, bevor die Endzeit kommt, dass Autos die Form eines Eies annehmen werden, mehr wie ein Ei werden. Und ich sah eine amerikanische Familie auf der Autobahn fahren, in einem Auto, das, sie saßen einander gegenüber, hatten einen Tisch und es sah aus, als würden sie Dame oder Karten spielen. Und sie hatten kein Lenkrad im Auto. Und es wurde von einer Kraft ohne Lenkrad gesteuert. Wie viele von denen, die hier gewesen sind, erinnern sich daran, dass ich das prophezeit habe. Seht ihr? Nun, auf der Weltausstellung haben sie das Auto schon auf den Markt gebracht. Hier ist es. Es wird jetzt verkauft. Eine große Firma hat viele davon genommen. Und dieses Auto, hier ist es. Paul Boyd erinnerte sich an die Prophezeiung, schaute in seinem Buch nach, was ich gesagt hatte, und machte dort das Foto. Und dort ist es, genau in der Form eines Eies, mit 2 Sitzen in diese Richtung und 2 in jene Richtung und einem Tisch in der Mitte, um Karten zu spielen und so weiter. Einfach genau so. Das Wort des Herrn ist vollkommen genau. Das war im Jahr 1933. Lasst uns sehen, wann wäre das gewesen? Vor 32 Jahren, nicht wahr? Wir haben 64. Ja, vor 31 Jahren. Vor 31 Jahren hat der Herr mir das gesagt und hier ist es. Und die Firma ist hier, die sie bereits bestellt hat, und Speditionen und andere Firmen bekommen LKWs, die wie diese gebaut werden. Sie können es auf diese Weise direkt von ihrem Hauptquartier aus steuern, sie müssen nicht einmal einen Fahrer darin haben. Und hier ist alles schon gemacht worden und dort ist es mit den Autos. Nun, es steht hinten am schwarzen Brett und ihr könnt die Prophezeiung lesen und einfach sehen, wie genau unser Gott ist, wie sein Wort. Er sagte, Himmel und Erde werden vergehen, aber mein Wort wird niemals vergehen. Schaut einfach mal, vor 31 Jahren. Ihr wisst, wie ein Automodell von 1931 oder was immer es war aussehen würde, es würde wie ein Relikt aussehen. Es hieß, es wird genau wie ein Ei aussehen, Es wird wie ein Ei werden. Natürlich ist hier niemand, schätze ich, der heute lebt oder unter uns ist, der mich das sagen hörte. Ihr habt mich dies im Laufe der Zeit sagen hören, aber ja, hier ist eine Frau, die hier sitzt. Nun, Frau Wilson, ich habe dich dort nicht gesehen. Du erinnerst dich, als das geschah. Das war, als sie geheilt wurde. Sie lag im Sterben wegen Tuberkulose. Die Frau, ihr Mann und ihre Tochter kamen zu mir, damit ich für sie bete. Sie blutete, bis die Ecke voll mit Kissenbezügen und anderen Dingen war, die mit Blut verschmutzt waren. Und der Arzt sagte, es gibt keine Möglichkeit für sie weiterzuleben. Sie versuchte etwas zu mir zu sagen, bevor sie starb, und das Blut spritzte über die Decken und Laken, während sie dort lag und versuchte zu husten. Und ich nahm sie aus diesem Bett, brachte sie hier zu einem kalten Fluss mit eisigem Wasser und taufte sie im Namen von Jesus Christus. Und das ist 33 Jahre her, und hier sitzt sie heute und lebt immer noch, während viele der großen, gesunden Kinder schon gegangen sind. Da habt ihr es, erstaunliche Gnade, wie süß der Klang, die einen Schuft wie mich gerettet hat. Das zeigt einfach, wie vollkommen es geschieht, wenn es das »So spricht der Herr« ist. Eine Frau aus der Versammlung spricht zu Bruder Branham. »Ja, das ist richtig, Schwester, jawohl. Die Frauen, ich sagte, die Frauen würden so unmoralisch werden in der letzten, nun, ihr wisst, wie sie sich vor 30 Jahren gekleidet haben. Ich sagte, sie würden so unmoralisch werden, bis sie auf der Straße gehen und nur so etwas wie Unterwäsche anhaben. Und ich sagte, dann wird es so kommen, dass sie sogar so schändlich sein werden, bis sie etwas tragen, das wie ein Feigenblatt aussieht. Ich sah es, und sie haben es, und sie tragen es. Die Unmoral der Frauen würde so niedrig und entwürdigend sein. Niedriger kann man nicht werden, man kann nicht schlimmer werden, sie ist am Ende. Seht ihr, sie werden nie ganz nackt sein. Ich habe zu Menschen gepredigt, zu Zehntausenden von Frauen, die nicht ein Stückchen Kleidung anhatten, seht ihr? Junge Männer und junge Frauen und alle, aber sie wissen nicht, dass sie nackt sind, seht ihr? Sie wissen es nicht. Und die Art und Weise, wie Frauen heute handeln? Ich habe neulich mit einigen meiner Freunde gesprochen, wo wir weit oben in den Bergen waren, und eine junge Frau, ich hatte gerade für ihr Baby gebetet, es hatte Epilepsie, und dem Baby geht es gut. Es ist eine kleine, arme Familie, weit hinten in einer Senke, ein kleines, altes Tabakfeld um das Haus herum und etwa zwei Zimmer darin und 7 oder 8 Kinder. Die Frau arbeitete, du meine Güte, einfach mit einer breiten Axt dort draußen, hackte Holz und so, harkte den Garten und machte Konserven. Und ich schaute mir die arme Frau an, dasselbe Kleid, das sie schon seit 1 oder 2 Jahren trägt und alles zerfetzt und alles... Und ich versuchte, ein paar von Medas Kleidern zu finden, um sie ihr nächste Woche zu bringen. Und wir bemerkten, als wir dort standen, ein paar Brüder und ich, wie die Dame ihr Baby stillte. Sie zog einfach ihre Brust aus ihrem Kleid und fing an, das Baby zu stillen. Und für eine Minute war es irgendwie erstaunlich. So hatte mich meine Mutter gestillt. Es ist genau richtig. Ich habe mehr Hochachtung vor einer Frau wie dieser, als vor einigen dieser Frauen, die sich so ein Riemchen unter die Brust legen, um sich selbst darzustellen. Sie sehen nicht einmal wie ein menschliches Wesen aus. Sie haben einen Zweck damit. Das ist sexy, gottlos. Eine Frau, die wer weiß, was für Kleidung trägt und versucht so auszusehen wie etwas, was sie nicht ist? Nun, Frauen sind eigentlich nicht so. Es ist eine Art Hollywood-Zeug. Und der Geist des Teufels kommt auf die Frauen und versucht, sie dazu zu bringen, die Aufmerksamkeit der Männer durch Sex zu bekommen. Die Brust einer Frau wurde ihr gegeben, damit sie das Baby stillen kann. Das ist genau richtig. Diese Frau ist in der unzivilisierten Art, aber sie ist in der richtigen Art. Ich habe dafür mehr Respekt für eine Frau wie diese, denn so hat ihre Mutter sie erzogen. Sie schenken dem keine Beachtung. Das Baby wurde genauso gestillt wie bei dem Madonna-Bild, welches ihr gesehen habt. Und wenn die Menschen ihre Gedanken nur auf diese Weise hätten, wäre es anders. Aber wenn du kommst, um nach draußen zu gehen und eine solche Bluse trägst oder dergleichen und dich dann dort mit Trägern und sowas aufplusterst, das sieht gottlos aus und veranlasst Männer, merkst du, dass das ein Geist des Teufels auf dir ist? Oh ja, also möchtest du das nicht tun, Schwester. Tu das nicht. Das ist Hollywoods Ausstattung und eine Falle des Teufels. Wenn du das machst, veranlasst du, dass Männer auf verkehrte Weise über dich denken Und wenn du das machst, dann bist du schuldig, mit diesem Mann Ehebruch begangen zu haben, weil du dich ihm so präsentiert hast. Du kannst nichts dafür, wie du gebaut bist, aber geh einfach und bleib so, wie Gott dich gemacht hat. Versuche nicht, dich zu etwas zu machen, was du nicht bist. Bleib einfach ein Mensch. Ist das nicht schrecklich? Nun, vielleicht beantwortet auch das einige Fragen von jemandem. Unser Vater, wir danken dir heute für Jesus Christus und für die Geradlinigkeit des Wortes. Wenn ich sehe, wie du die Worte so vollkommen geschehen lässt, macht es mich noch entschlossener, bei der Wahrheit und jedem Wort der Wahrheit zu bleiben. So bete ich, Vater, dass du uns heute Morgen segnest, diese lieben Menschen, und wissend, dass dieses Tonband an viele Orte gehen wird, die auch diese Bemerkung hören werden, die gerade gemacht wurde. Es war nicht beabsichtigt, du kennst mein Herz. Es kam mir einfach in den Sinn, und ich glaube, du wolltest, dass ich es sage. Und ich habe es gesagt, und jetzt ist es vorbei. Und das ist genau meine Überzeugung und das, was ich glaube, dass du mich sagen lassen wolltest. Lass jede Frau, die das hört, in allen Ländern und in der ganzen Nation und in der ganzen Welt, sich schämen und sehen, was geschehen ist, und möge sie sich dann wie eine Dame kleiden, damit sie sich nicht eines Ehebruchs schuldig macht. Ein schönes, liebliches Geschöpf, ein Teil des Mannes, dem du gegeben hast, so zu sein, um seine Aufmerksamkeit zu gewinnen, damit sie beide eins werden mögen, weil sie aus dem Manne kam. Ich bete Gott, dass die Frau erkennt, dass ihre Schönheit und das, was sie ist, nur für den eigenen Ehemann bestimmt ist. Gewähre es, Vater. Wir bitten dich, dass du uns jetzt hilfst, wenn wir versuchen, diese Fragen zu erklären. Wir sind unzulänglich in diesen Dingen, aber lass deinen großen Geist kommen, Herr, der uns genügt, und möge er die Fragen in vielen Herzen beantworten. Wir danken dir für das, was du uns gegeben hast, die Gemeindezeitalter und die Siegel, und oh, wie du uns in großen, mächtigen Dingen begegnet bist, welche großartig für uns waren, Herr, weil wir die Endzeit nahen sehen. Nun, ich dachte, es wäre gut und es würde für dein Königreich gut sein, wenn ich eine Untersuchung bei den Menschen vornehme. Oftmals sieht man unter der Unterscheidung so viele verschiedene Dinge und man kann sich nicht auf eines davon konzentrieren, also dachte ich, ich lasse sie einfach aufschreiben, was sie auf ihrem Herzen haben. Und dann könnte ich ihre Gedanken, die sie auf einem Stück Papier geschrieben haben, wiedergeben, und dann gibst du uns die richtige Antwort. Wir alle warten, Herr. Komm in unsere Gegenwart her und geh in den Gängen auf und ab und begegne jedem nach deinem Willen. Wir bitten es in Jesu Namen. Amen. Bruder Branham spricht mit jemandem über eine technische Sache. Nun, ich sage noch einmal, während wir beginnen, zu jenen Predigern oder Menschen in den verschiedenen Teilen des Landes, die das Tonband hören werden, wenn das Tonband fertig ist, dies sind Fragen auf dem Herzen der Menschen, die hier zu dieser Gemeinde gehören, wo wir keiner Konfession angehören, sondern einfach Gemeinschaft miteinander haben. Und ich vertraue darauf, dass es unsere Gedanken aufklären wird, damit wir wissen, was wir tun sollen und wie wir besser leben können, nachdem unsere Frage beantwortet ist. Ich weiß, sie einfach nur zu lesen, war ein Segen für mich. Nun, ich habe sie hier auf einem Stapel liegen und ich werde Acht geben und etwa 12:05 werde ich euch entlassen. Und dann kommt ihr heute Nachmittag um 6:30 wieder. Die erste Frage, die ich habe, ich glaube, es sind 5 Fragen hintereinander, mit der Schreibmaschine auf gelbem Papier geschrieben. Was bedeutet das? Matthäus 24:19, wehe aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen. Merkwürdig, nicht wissend, dass ich dieses über die Frauen sagen würde, und hier ist es gerade jetzt die erste Frage. Nun, Matthäus 24:19. 3 Fragen wurden damals an Jesus gerichtet, und diese Fragen waren: Wann wird es sein, dass kein Stein auf dem anderen bleiben wird? Was wird das Zeichen vom Kommen des Weltendes sein? Ihm wurden 3 verschiedene Fragen gestellt. Er beantwortete jede Frage für sich. Wann wird es sein, dass kein Stein auf dem anderen bleiben wird? Was wird das Zeichen deines Kommens sein? Was ist das Zeichen des Weltendes? Und er antwortet in dreifacher Weise. Er sagt ihnen, wann die Zeit kommen werde, in der kein Stein auf dem anderen bleibe. Er sagt ihnen, was das Zeichen seines Kommens sein werde. Und dann am Ende der Welt. Und wenn ihr nicht sorgfältig Acht gebt, wie er antwortet, dann werdet ihr die Dinge alle auf die gleiche Zeit beziehen. Ihr werdet verwirrt und bringt alles durcheinander. Nichts gegen unsere Adventistenbrüder, die meinen, dies würde sich buchstäblich in der Zukunft erfüllen. Was das Thema des siebenten Tages betrifft, bittet aber, dass eure Flucht nicht im Winter noch am Sabbat geschehe. Seht, sie halten noch immer den Sabbat. Ich möchte nichts auf jene Brüder werfen, das wäre nicht christlich. Ich möchte die Dinge nur klarstellen, seht ihr? Wie könnte sich die ganze Christenheit hinter einer Mauer versammeln und die Mauern würden nicht geöffnet und geschlossen, wie es damals war? Seht ihr? Welche Bedeutung könnten wohl Sommer- und Winterzeiten für die Menschen in den Tropen haben? Seht ihr? Es galt nur Israel. Es betraf jene Zeit, in der kein Stein auf dem anderen blieb. Wehe aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen. Für eine Mutter mit Kind ist es schwierig zu flüchten, auch für jene, die ein Baby stillen und es tragen müssen. Denn sie mussten aus Jerusalem heraus und in die Berge von Judäa gehen. Und nun, ich könnte mich den ganzen Morgen mit nur dieser einen Sache befassen, um es klarzustellen. Doch ich werde nur die wichtigsten Punkte aufgreifen, bis die Menschen es erfassen, und dann zur nächsten Frage gehen. Nun, Jesus hatte zu ihnen gesagt, wenn ihr seht, dass Jerusalem von einer Armee belagert wird, dann soll derjenige, der auf dem Feld ist, nicht in die Stadt zurückkehren, um seinen Mantel oder irgendetwas aus seinem Haus zu holen. Kehrt nicht in die Stadt zurück, sondern flieht nach Judäa, denn es wird eine Zeit der Drangsal sein, wie vom Anfang der Welt an keine gewesen ist. Und dies alles geschah in der Zeit, als der römische General Titus Jerusalem belagerte. Er verbrannte die Stadt und tötete die Menschen, bis das Blut durch die Tore und auf den Straßen floss. Er belagerte sie. Ich weiß nicht genau, wie viele Jahre es waren, dass er seine Armeen hinaufnahm und die Stadt belagerte. Die Frauen hatten sogar ihre eigenen Kinder gekocht und gegessen, sie aßen die Rinde der Bäume und das Gras vom Boden. Dies kam daher, weil sie das Wort abgelehnt hatten. Dadurch war es gekommen. Nun, diejenigen, die das Wort angenommen hatten, Josephus, der bekannte Historiker, er nannte sie Kannibalen, er sagte, dass sie den Leib eines Mannes essen würden, der Jesus von Nazareth genannt wurde. Dieser wurde von Pilatus gekreuzigt. In der Nacht seien sie gekommen, um seinen Leib zu stehlen. Jene Leute hätten den Leib in Stücke getan und dann gegessen. Seht, sie nahmen das Abendmahl, das haben die anderen nicht erkannt. So ein Gerücht wurde damals verbreitet. So reden sie auch heute über uns und über die anderen Christen. Seht ihr, sie sagen diese Dinge, aber der Grund, warum er sagte, bittet, dass eure Flucht nicht im Winter geschehe, lag darin, dass in Judäa im Winter Schnee liegt. Seht ihr Weihnachten? Wie hätte Jesus dort in den schneebedeckten Bergen geboren werden können? Bittet, dass eure Flucht nicht im Winter noch am Sabbat geschehe. Denn am Sabbat wurden die Tore geschlossen, dann wären sie in ihrer eigenen Falle gefangen gewesen. Wenn Titus am Freitagabend gekommen wäre, dann wären sie am Sabbat eingeschlossen gewesen, denn die Tore wurden verschlossen. Die Tore wurden am Sabbat verschlossen und nicht geöffnet. Am Sabbat konnte man in die Stadt nicht hineingehen und auch nicht aus ihr herausgehen. Seht ihr nun, was geschah? Er hatte gesagt, wehe den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen, denn sie mussten flüchten und laufen. Und gemäß dem geschichtlichen Bericht kam niemand von denen um, die an Jesus geglaubt hatten und das Wort glaubten, denn sie erwarteten, dass dies geschehen sollte. Sie entkamen und flohen von Jerusalem nach Judäa. Sie flohen um ihr Leben, und nicht einer von ihnen kam um, denn sie waren von ihrem Hirten gewarnt worden, und sie hielten danach Ausschau, dass diese Stunde kommt. Als sie hörten, dass Titus kommt, da rannten sie um ihr Leben und verließen die Stadt. Nun zur nächsten Frage. Matthäus 24,24. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und werden große Zeichen und Wunder tun. Wie sollen wir sie erkennen? Es werden auftreten, dies bringt uns nun in ein anderes Zeitalter, seht ihr, falsche Christusse und falsche Propheten. Ein falscher Christus ist ein falscher Gesalbter, denn Christus bedeutet der Gesalbte. Wie viele wissen, dass Christus der Gesalbte bedeutet? Es werden falsche Gesalbte auftreten und sie werden sich als Propheten bezeichnen. Doch wie werdet ihr sie erkennen? Durch das Wort. Dadurch werdet ihr erkennen, ob sie richtig oder verkehrt sind, durch das Wort. Wie werden wir sie erkennen? Ihr werdet sie durch das Wort erkennen. Wenn sie sagen, sie hätten das Wort und dennoch das Wort verleugnen, dann mögen sie tun, was sie wollen, es hat nichts damit zu tun. Sie mögen die Kranken heilen, sie mögen die Augen der Blinden öffnen, wenn sie das Wort verleugnen, dann haltet euch von ihnen fern. Was es auch sein mag, steht zu diesem Wort. Denn ich habe oft Voodoo und alle möglichen Dinge im Bereich von Heilung gesehen. Hier sitzen Bruder Sidney Jackson und Schwester Jackson aus Südafrika. Er könnte euch einiges über diese Dinge dort unten erzählen. Gewiss, die Menschen kommen zu den Götzen und werden geheilt. Warum wohl? Diesbezüglich hatte mich damals Dr. Hegre angegriffen, weil ich gesagt hatte, der Teufel könne nicht heilen. Er sagte, ein Mann wie du, mit so wenig Theologie, steht vor so vielen Leuten und sagt, der Teufel könne nicht heilen. Er sagte, in unserer Nachbarschaft ist eine Frau, die mit einer Schürze umhergeht. Die Menschen kommen zu ihr und sollen Geld in diese Schürze werfen. Dann massiert sie sie und zupft sich ein Haar aus und nimmt etwas Blut aus ihren Adern. Dann legt sie es auf ihre Haare und wirft es hinter sich. Wenn sie sich dann gezwungen fühlt, nach hinten zu schauen, dann kommt die Krankheit wieder auf die Menschen. 30% von ihnen werden geheilt. Und nun willst du sagen, der Teufel könne nicht heilen? Oh weh, dachte ich. Ich schrieb ihm zurück und sagte, mein lieber Herr, für mich ist es eigenartig, dass ein Vorsteher einer lutherischen Bibelschule seine Theologie auf einer Erfahrung aufbaut, anstatt auf dem Wort Gottes, seht ihr? Das Wort Gottes sagt, dass Satan den Satan nicht austreiben kann. Das genügt. Jesus hat es gesagt. Nun mögen Sie sich fragen, warum denn die Menschen durch jene Hexe geheilt werden. Es geschieht, weil die Leute glauben, dass sie sich durch jene Hexe Gott nahen. Und Heilung basiert auf Glauben, nicht darauf, wie gerecht man ist, wie gut man ist, wie sehr man die Gebote hält oder was es auch sein mag. Heilung basiert ganz einfach auf dem Glauben. Alle Dinge sind denen möglich, die da glauben. Seht, es kommt nicht darauf an, wie gut ihr seid. Ich sah Prostituierte auf die Plattform kommen, welche sofort geheilt wurden, während eine geheiligte Frau auf die Plattform ging und sie verpasste es. Natürlich ist es so, denn es kommt auf den Glauben an, wenn du glauben kannst, nicht auf deine Gerechtigkeit. Schaut doch, wie sie dort in Frankreich zum Grab jener Frau gehen. Sie gehen in Rollstühlen hinein und kommen gehend heraus. Es ist nichts anderes als reiner Aberglaube. Wenn das nicht Spiritismus ist, die Anbetung einer toten Frau, seht ihr? Und dennoch werden sie geheilt, denn sie denken, dass sie sich Gott nahen. Ich greife nicht die katholischen Menschen an, ich greife das katholische System an, so wie auch das protestantische System und all jene Dinge. Nun, ihr Prediger, ich weiß, dass dies euch trifft, doch ich beantworte Fragen. Ich möchte, dass ihr versteht, dass ich euch die Wahrheit von Herzen sage, Christus vor mir und nach meinem besten Wissen, seht ihr? Es sind alles Systeme, und diese haben die Menschen verwirrt. Die Menschen gehen zu den Methodisten, den Baptisten, den Presbyterianern, den Pfingstlern, den Katholiken, und sie glauben dabei, dass sie sich Gott nahen, auch wenn sie nur durch ein System gehen. Doch manchmal ehrt Gott ihren Glauben und nimmt ihnen ihre Krankheit durch Götzen. Auch bei den Hottentotten in Afrika werden sie durch Götzen geheilt, doch die Menschen glauben, dass sie sich Gott nahen. Glaubt ihr, eine katholische Nonne geht in ein katholisches Kloster, um eine schlechte Frau zu sein? Sie geht in ein Kloster, weil sie eine gute Frau sein möchte. Ein Mann tritt nicht in die katholische Kirche ein, weil er ein schlechter Mann sein möchte, er geht dorthin, weil er ein guter Mann sein möchte. Du sagst, nun, was ist damit? Ebenso wenig schließt sich der Inder dem Hinduismus an, um ein schlechter Mensch zu sein. Einmal ging ich in einen Tempel der Jains. Ich wurde dort von dem Priester befragt. Er saß wie ein Papst auf einem großen Kissen und hatte die Füße unter sich gekreuzt und hielt seine Zehen. Er hatte eine solche Sehkraft, dass er imstande war, etwas, was mit Psalm 23 zu vergleichen war, mit bloßem Auge auf ein Stück Stahl zu gravieren, welches kleiner als 1 Zentimeter war. Mit dem Verstand kann man nicht erfassen, dass man so etwas schreiben kann, doch er hat es mit bloßem Auge eingraviert und er war ein Mann von 40 Jahren oder etwas älter. Seht ihr? Ihr, die ihr einfach hier bleibt und nur von den Methodisten, Baptisten und Presbyterianern hört, ihr solltet einmal aufs Missionsfeld hinausgehen. Da haben sie Dinge, die euch die Augen öffnen, seht ihr? Denkt doch, jene Schwestern dort unten wollen nicht kochen und nicht essen. Alles, was sie haben, müssen sie erbetteln. Sie machen sich so etwas wie Fächer, um die Ameisen und so etwas von der Straße zu wedeln, denn sie glauben an Wiederverkörperung, und so wäre es ja möglich, dass sie auf einen Verwandten treten würden. Deswegen treten sie nicht auf Ameisen und töten keine Fliegen oder dergleichen. Sie würden nicht einmal das Messer sterilisieren, wenn man einen Finger operiert. Sie lassen lieber den Mann sterben, bevor sie die Keime töten, denn darin könnte ja ein Verwandter sein, der zurückkommt, seht ihr? Sie glauben, dass man besser und besser und besser wird, bis man schlussendlich ein Mensch wird. Dann werde man ein besserer Mensch, immer besser und besser, bis man schlussendlich zu Gott werde. Immer weiter, immer weiter. Man verändert sich und wird immer besser. Sie tun das nicht, um schlechte Menschen zu sein. Sie tun es mit Aufrichtigkeit. Doch seht, es gibt einen Weg, der dem Menschen richtig erscheint. Es gibt nur eine Sache, mit der ich euch heute Morgen als Sonntagsschulklasse diese Fragen beantworten kann, und das ist das Wort Gottes. Und ihr glaubt, dass Jesus Christus dieses Wort ist und dass dieses Wort jetzt unter uns Fleisch ist, um genau das zu tun, was er für dieses Zeitalter verheißen hat. In Ordnung. Auf diese Weise werdet ihr sie erkennen. Nicht durch ihre Gemeinden, nicht durch ihre Glaubensbekenntnisse, nicht durch ihre Zeichen, nicht durch ihre Konfessionen, nicht durch irgendeine Heilung, sondern durch das Wort. Seht ihr? Matthäus 24,26 spricht von gewissen Kammern und Orten in der Wüste. Was ist damit gemeint? Es bedeutet, dass Antichristusse, Antisalbungen kommen würden. Was bedeutet Anti? Anti bedeutet dagegen. Es werden eben jene Geschöpfe sein, die gegen das Wort sind, und sie werden in der Wüste und in geheimen Kammern sein. Dann sagte er, geht nicht zu ihnen, bleibt ihnen fern, seht ihr? Nun die vierte Frage. Matthäus 24,28. Die Person schreibt hier weiter, sie hat es nicht unterschrieben, oh doch, sie hat es doch unterschrieben, bitte verzeiht, ich werde diese Namen nicht nennen, denn es ist nicht nötig, seht ihr? Matthäus 24,28. Wo das Aas ist, da versammeln sich die Adler. Was ist das Aas und wer sind die Adler? Nun, das ist eine gute Frage, damit ist nichts verkehrt. Was ist dieses Fleisch? Dieses Fleisch ist das, wovon sich die Adler ernähren. In der Bibel werden die Propheten mit Adlern verglichen. Ein Prophet ist ein Adler. Gott selbst bezeichnet sich als ein Adler. Und als Gläubige sind wir dann Adlerjungen, seht ihr? Und was ist das Fleisch, von dem sie sich ernähren? Sie ernähren sich vom Wort. Wo auch immer das Wort ist, da wird die wahre Natur des Vogels von selbst zum Vorschein kommen, seht ihr? Ein Adler möchte frisches Fleisch, er braucht frisches Fleisch. Er ist kein Bussard, er ist ein Adler. Ihr könnt ihm kein konfessionelles Zeug geben, er muss Adlernahrung haben. Das ist das Frischeste vom Fleisch. Nicht das, was Mose oder irgendjemand getan hat, nicht das, was Sankey, Finney, Knox und Calvin getan haben, sondern das, was gerade heute, für diesen Tag, geschlachtet wurde. Und das ist jener Teil von Christus, der gestorben ist, um dieses Wort zu bestätigen. Davon ernähren sie sich. Erfasst ihr das? Seht ihr? Es ist nicht das, was Noah getan hat, nicht das, was Mose getan hat. Sie sind Beispiele. Wir sehen und lesen, was sie getan haben, doch es ist das, was er versprochen hat, gerade in dieser Zeit zu tun. Er war damals das Wort, das war das Fleisch für jene Zeit. Die Tage von Wesley waren das Fleisch für jene Zeit. Die Zeit von Luther war das Fleisch für jene Zeit. Doch sie gehen nicht zu jenen Dingen zurück. Es ist bereits verdorben. Das, was übrig bleibt, musste verbrannt werden, sogar vom Abendmahl. Lasst es nicht stehen für die nächste Generation. Die Bibel sagt, dass der Rest vom Abendmahl nicht bis zum nächsten Morgen aufbewahrt werden darf, ihr sollt es verbrennen. Sollen wir uns auf jene Dinge beziehen? Nein, mein Herr. Heute haben wir frische Nahrung. Es ist das Wort, das für diese Stunde verheißen wurde, dass es in dieser Stunde manifestiert wird. Das ist, wo die Adler sind, dort, wo das Fleisch ist. Wir können lange bei diesem Thema bleiben, doch ich bin sicher, dass ihr versteht, was ich meine. In Ordnung. Die fünfte Frage. Wird sich die Braut bei der Entrückung an einem Ort versammeln und wird das im Westen sein? Nein, man muss nicht dort sein. Ja, die Braut wird an einem Ort versammelt werden, das ist wahr, doch nicht vor der Auferstehung, seht ihr? Denn wir, die wir leben und bis zum Kommen des Herrn übrig bleiben, Epheser oder 2. Thessalonicher 5 ist es, glaube ich, wir, die wir leben und bis zum Kommen des Herrn übrig bleiben, werden den auf der ganzen Welt Entschlafenen nicht vorausgehen. Denn die Posaune Gottes wird ertönen und die in Christus Entschlafenen werden auferstehen und wir werden mit ihnen entrückt werden, um dem Herrn in der Luft zu begegnen. Darum wird also die Braut versammelt sein, wenn es zur Begegnung mit dem Herrn geht, seht ihr? Sie werden beisammen sein, doch das bedeutet nicht, dass wir vorher alle an einem Ort sein müssen, wie wir es jetzt tun, denn die Braut schläft im Staube der Erde, in der ganzen Welt, von der Arktis bis zu den Tropen, vom Osten bis zum Westen und vom Norden bis zum Süden. Jesus sagte, wenn der Menschensohn erscheinen wird, dann wird es wie ein Licht sein, das vom Osten bis zum Westen leuchtet. Die ganze Sache wird eine Auferstehung sein, eine Entrückung, und dann wird es hinweggehen. Und bevor es hinaufgeht, um ihm zu begegnen, beachtet die Weisheit des Herrn. Nun, wenn wir zum Beispiel sagen, wenn ich sage wir, dann sage ich dies mit dem Gedanken der Gnade und mit dem Glauben in das Wort. Ich zähle mich dann mit euch allen zum ganzen universalen Leib von Christus. Ich glaube das. Wenn ich sage wir, dann meine ich, dass ich es durch Gnade glaube. Durch Glauben in seine Gnade glaube ich, dass wir unter jenen sein werden, die hinaufgenommen werden. Das Erste, was stattfindet, wenn wir auferstehen, diejenigen, die leben, werden noch bleiben. Die Auferstehung wird zuerst stattfinden, die Auferstehung der Entschlafenen. Es wird eine Zeit des Erwachens sein und jene, die jetzt im Staub schlafen, nicht jene, die in der Sünde schlafen, denn sie werden weiter schlafen, sie werden erst nach 1000 Jahren hervorkommen. Doch jene, die im Staub schlafen, werden zuerst auferweckt und diese verweslichten Leiber werden in der Entrückungsgnade des Herrn Unverweslichkeit anziehen. Und dann werden wir alle zusammenkommen. Und wenn sie anfangen zusammenzukommen, dann werden wir, die wir lebend sind und übrig geblieben sind, verwandelt werden. Diese sterblichen Leiber werden den Tod nicht sehen, sondern ganz plötzlich wird es über uns wehen und ihr werdet verwandelt sein. Wie Abraham werdet ihr verwandelt werden von einem alten Mann in einen jungen Mann, von einer alten Frau in eine junge Frau. Was ist diese plötzliche Verwandlung? Nach einer Weile werdet ihr wie ein Gedanke reisen können und ihr werdet jene sehen, welche schon auferstanden sind. Oh, welch eine Stunde! Dann werden wir uns mit ihnen versammeln und dann werden wir mit ihnen hinaufgenommen, um dem Herrn in der Luft zu begegnen. Und wenn dein Onkel dort im südlichen Kentucky begraben ist, dann ist es nicht nötig, dass man ihn nach Indiana hinaufholt. Oder wenn er in Indiana begraben ist, dass man ihn nach Süd-Kentucky bringt. Es kommt nicht darauf an, wo er ist. Jene, die im Meer gestorben sind, werden vom Meer heraufkommen. Auch jene, die in den Arenen durch Löwen gefressen wurden und jene, die im Feuer verbrannten, dass nicht einmal die Knochen oder der Staub übrig blieben. Sie werden dennoch hervorkommen. Ob sie nun in der Arena von Rom oder im tropischen Dschungel des Südens gestorben sind oder ob sie in den eisigen Gebieten des Nordens erfroren sind, sie werden vom Tod auferstehen und verwandelt und hinaufgebracht werden. Und die Lebenden werden in einem Moment, in einem Augenblick verwandelt und miteinander hinaufgenommen werden. Schaut auf die Missionare, die dort in den Gebieten von Afrika gestorben sind. Schaut auf die, die dort in den eisigen Gebieten des Nordens erfroren sind. Schaut auf die, die in der Arena gestorben sind, auf der ganzen Welt, im Kongo und überall auf der Welt. Sie starben überall, in China, in Japan, auf der ganzen Welt. Und das Kommen des Herrn, diese Entrückung, wird universal sein. Beachtet die Verwandlung. Zwei werden in einem Bett sein. Den einen werde ich nehmen, einen werde ich lassen, im gleichen Augenblick. Zwei werden auf dem Feld sein, einen werde ich nehmen, der andere wird bleiben. Einer wird auf der dunklen Seite der Erde sein und der andere auf der hellen Seite der Erde, seht ihr? Es wird eine universale Entrückung sein. Ja, die Gemeinde wird beieinander sein, doch erst danach, nachdem die Auferstehung und die Entrückung begonnen hat. Nun, wenn das nicht so ist, wie ihr es seht, dann ist das in Ordnung. Wenn ich das sage, spreche ich nicht einfach so, wir nehmen dies auf, seht ihr? Es mag Prediger geben, die damit nicht übereinstimmen, das ist in Ordnung. Lieber Bruder Branham, meine Frage betrifft die Wassertaufe. Wann ist ein Mensch gerettet? Ich hörte, es sei dann, wenn ein Mensch glaubt. Einige sagen, man sei gerettet, wenn man den Heiligen Geist empfängt, auch wenn man noch nicht im Wasser getauft sei, wie bei Cornelius in Apostelgeschichte 10, 47. Einige sagen, Paulus sei auf dem Weg nach Damaskus gerettet worden, doch in Apostelgeschichte 22, 16 steht, dass er 3 Tage später immer noch Sünden hatte. Kann jemand im Heiligen Geist getauft werden, wie bei Cornelius, und dann immer noch Sünden haben, da er noch nicht im Wasser getauft worden ist? Oder hat ein Mensch vor der Wassertaufe noch nicht den Zugang zum Himmel, auch wenn er den Heiligen Geist empfangen hat? Nun, mein lieber Freund, dieser Bruder unterschreibt mit seinem Namen. Ich kenne ihn nicht, aber er unterschreibt mit seinem Namen. Aber ich werde die Namen nicht nennen, weil es nicht nötig ist, denn andere Leute werden sie ansprechen und sagen, nun, ich bin mit dir nicht einer Meinung über dies und das, seht ihr? Und ich werde einfach keinen Namen nennen. Die meisten von denen haben ihre Namen aufgeschrieben, aber das ist nur für mich, seht ihr? Ich lege sie wieder hier rein, damit ich sie behalten kann. Es ist also einfach eine Handschrift in Blau. Manches ist getippt und unterschiedlich. Nun, die erste Frage hier lautete, wann ist man gerettet? Und die nächste, die darauf folgt, können Sünden ohne die Wassertaufe erlassen werden, denn Cornelius und sein Haus empfingen den Heiligen Geist noch bevor sie im Wasser getauft worden waren? Und Paulus, selbst nach seiner Erfahrung auf dem Weg nach Damaskus, hatte immer noch seine Sünde, bis dass er getauft wurde, denn es heißt, ich habe alle diese Schriftstellen noch einmal durchgelesen, um sicher zu sein, stehe auf und gehe hin, lass dich taufen und deine Sünden abwaschen und rufe den Namen des Herrn an. Und dann, kann jemand mit dem Heiligen Geist getauft sein und immer noch Sünden haben, da er noch nicht im Wasser getauft wurde? Ist der Zugang eines Menschen zum Himmel gesichert, wenn er den Heiligen Geist besitzt, muss er dennoch im Wasser getauft werden, damit der Zugang zum Himmel gesichert ist? Nun, ich kenne diesen Bruder nicht. Das ist eine sehr gute und intelligente Frage. Man sollte sich ausführlich damit befassen, denn es ist wichtig, dass wir diese Dinge wissen, seht ihr? Nun, ich glaube, dieser Bruder möchte mir sagen, oder er möchte, dass ich sage, vielleicht glaubt er dieses, ich weiß es nicht. Es geht um etwas, von dem ich denke, dass es im Gegensatz zum wahren Glauben an das Wort steht. Es klingt, als ob der Bruder sagen möchte, nun, Bruder, das ist in Ordnung. Es ist möglich, dass du hier bist, das ist fein. Ich denke, das ist eine gute. Ich bin sehr froh, dass du diese Dinge aufgeschrieben hast. Nun, seht ihr, doch ich glaube nicht, dass das Taufen im Wasser eine Erneuerung bringt, denn damit würde man das Blut umgehen. Du wirst im Wasser getauft, um zu zeigen, dass eine Erneuerung bereits geschehen ist. Es ist nur ein äußeres Symbol der Erneuerung. Die ganze Sache ruht fest auf Vorherbestimmung, seht ihr? Doch wir wissen nicht, wer es ist und wer nicht, darum predigen wir das Evangelium. Wir predigen einfach durch Glauben. Doch was die Erneuerung betrifft, damit stimme ich mit den Einheitsbrüdern nicht überein. Und wenn ihr Einheitsbrüder dieses Tonband mit den Fragen hört, wenn es bei euch im Büro landet oder in eurem Haus oder einfach bei euch Einheitsleuten, dann sollt ihr mich nicht falsch verstehen, nur weil wir darin nicht übereinstimmen. Meine Frau und ich stimmen auch nicht überein, gewiss nicht. Ich sage ihr, dass ich sie liebe, doch sie sagt, sie glaube mir nicht. Und so sind wir gewiss nicht einig, doch ich sage euch, dass wir uns sicherlich gut verstehen. Nun, gebt acht, vielleicht zeige ich es ihr nicht genügend. Ich gehe hinaus, um zu predigen, dann komme ich nach Hause und nehme meine Angel und gehe fischen, seht ihr? Doch tief in meinem Herzen, da liebe ich sie. Ich muss ihr einfach fernbleiben, das ist alles. Nun, gebt acht. Nun, wenn wir miteinander nicht übereinstimmen, dann ist das schon in Ordnung. Doch seht, Wasser vergibt keine Sünden. Es ist nur ein Zeugnis eines guten Gewissens. Nun, ich glaube, dass Paulus getauft werden musste, weil es in der Bibel angeordnet und daher erforderlich ist, dass wir getauft sind. Ich möchte auf die Stelle hinweisen, wo der Dieb am Kreuz hing. Er starb, ohne dass er getauft wurde, und doch hatte er die Verheißung, dass er Jesus an jenem Tag im Paradies treffen werde. Im Paradies, nicht in den Regionen der Verlorenen, denn es war das erste Mal, dass ihm diese Gelegenheit gegeben wurde. Und ich glaube, im Haus von Cornelius waren jene Herzen in der gleichen Verfassung, als sie das Wort Gottes mit Freude empfingen. Und der Heilige Geist ist das lebendig gemachte Wort, und es war ihnen lebendig gemacht worden. Darum begann der Heilige Geist, in anderen Zungen und durch Weissagung zu sprechen. Es geschah durch die empfänglichen Herzen der Menschen, in die das Wort fiel, als sie all das Übernatürliche sahen. Und dies ist es, was mich heute in der Stunde, in der wir leben, so erstaunt. Als jene Gruppe von Römern und Griechen gesehen hatte, wie sich die Vision klar erfüllte, da wurden ihre Herzen durch den Heiligen Geist so aufgeweckt, als Petrus zu ihnen sprach, dass der Heilige Geist auf sie fiel. Seht ihr? Cornelius, er hatte gesagt, er war ein Zenturion, das Wort kommt von 100. Er war über 100 Leute gesetzt. Er war ein römischer Zenturion, und während des Gebetes hatte er eine Vision gesehen, ein Engel kam zu ihm. Er war ein guter Mann. Er sagte zu ihm, »Gehe hinunter nach Joppe. Bei einem Gerber Simon ist jemand, der Simon Petrus heißt. Du findest ihn dort, und er wird dir das Wort bringen.« Für ihn war die Vision so wirklich. »Ich kann doch nicht geschlafen haben, ich habe den Engel vor mir gesehen.« Und so sandte er seine treuesten Soldaten dorthin. Und zur selben Zeit machte Gott auf der anderen Seite der Leitung seinen Apostel bereit. Er sagte, »Erhebe dich.« Denn er war auf dem Dach des Hauses und wartete, dass ihm Frau Simon das Essen bereit macht. Und während er dort oben war, er war hungrig, vielleicht war der Apostel durch die Wüste marschiert. Und nun lag er vor dem Essen dort auf dem Hausdach, so wie das üblich war. Man tut es dort heute noch in dieser Art, man liegt auf dem Dach. Sie gehen an einer Leiter oder auch über eine Treppe vom Dach herab. Sie sitzen dort oben in der Kühle des Abends. Doch der Apostel war eingeschlafen, und während er schlief, glitt er vom Schlaf in einen Trance-Zustand. Dann sah er ein Tuch mit vielen unreinen Dingen herabkommen, und er hörte eine Stimme, »Steh auf, schlachte und iss!« Er sagte, »O nein, Herr, noch nie ist etwas Unreines in meinen Mund gekommen!« Seht, es war eine Vision. Nun beachtet, sie musste ausgelegt werden. Das sieht so aus, als wäre Petrus auf die Jagd gegangen und hätte ein Tier gefunden, das er noch nie gegessen hatte, und würde nun versuchen, es zu essen. Er sagte, »O nein, Herr, ich habe noch nie etwas Unreines in meinen Mund kommen lassen.« Er sagte, »Was ich gereinigt habe, das halte du nicht für unrein. Steh auf, da sind Männer an der Tür, die auf dich warten. Geh und zweifle nichts an.« Im selben Augenblick klopften sie an die Tür. »Seht ihr nun?« Und dann, als jene treuen Soldaten jenen Mann fanden, genauso wie es in der Vision gezeigt worden war, und jetzt kommen sie zurück mit genau dem Mann, den Gott in der Vision gezeigt hatte, mit einem kleinen, unbekannten Fischer. Doch für jene kleine Gruppe war es so bedeutungsvoll, dass sie diesen unscheinbaren Fischer gefunden hatten. Und jetzt kommt er in das Haus, an den Ort, wo er die Vision gesehen hatte. Cornelius rief all die Leute zusammen und sagte, »Nun, es ist ganz genau so, wie ich es gesehen habe.« Und dann stand Petrus auf und begann darüber zu sprechen, wie sie den Heiligen Geist empfangen hatten. Und noch während er sprach, sie hatten gesehen, wie alles so in Übereinstimmung mit einer Vision eintraf. Eine Menschengruppe, die Heiden gewesen waren. Sie sahen, wie sich eine Vision erfüllte. Und sie hörten das Wort der Wahrheit, wie sie Leben empfangen würden. Und der Heilige Geist fiel auf sie, noch bevor sie getauft worden waren. Was sollte dies heute Morgen in dieser Versammlung bewirken? Kranke, Gebrechliche, Blinde, Taube, Stumme, Sünder und alles Mögliche. Denkt doch, zehntausende Dinge sind geschehen, niemals hat es auch nur ein bisschen versagt. Oh, das sollte doch unsere Herzen entflammen! Nun, noch während er jene Worte sprach, fiel der Heilige Geist. Dann sagte Petrus, »Können wir das Wasser verwehren, wo wir doch sehen, dass diese den Heiligen Geist empfangen haben, gleich wie wir? Ich glaube, ihre Sünden waren schon vergangen, denn sonst wäre der Heilige Geist nicht hineingekommen, und er wäre nicht gekommen, wenn es nicht ein vorherbestimmtes Gefäß gewesen wäre. Er wusste, dass sie folgen würden.« Ich glaube, der Grund, dass Paulus wieder getauft werden musste, er hatte die Christen verfolgt, das stimmt. Und Gott kannte ihn, denn er hatte zu Ananias, dem Propheten, gesagt, ich habe ihn erwählt. Er sah, wie Saulus dort in einem Raum war, mit geschwärztem Gesicht und geblendeten Augen, und er betete inbrünstig. Er war ganz voll Staub und geblendet von der Feuersäule, die ihm auf dem Weg nach Damaskus erschienen war, und er sagte, ich habe ihn erwählt als ein Gefäß für die Heiden. Gott wusste, dass Ananias ihn 3 Tage später im Damaskusfluss auf den Namen Jesus Christus taufen konnte. Doch ich glaube, seine Sünden waren ihm schon vergeben, doch er musste es tun, um es der Welt zu zeigen. Ich glaube, aus diesem Grund müssen wir auf den Namen Jesus Christus getauft werden. Und ich glaube, der vorherbestimmte Same wird es sehen und nur Sie werden es sehen. Nun, ihr Brüder, die ihr an die Dreieinigkeit glaubt, ich schlage nicht gegen euch aus, meine lieben Brüder, ich beantworte nur Fragen. Ich übermittle euch nur meine aufrichtigen Gedanken darüber. Vielleicht wird dieses Tonband einmal in Afrika landen. Ich glaube, dass wir im Schatten seines Kommens leben. Wir alle glauben das. Ich habe in Südafrika kostbare Freunde, die Duplessis, die Stroumans, Jagar und all die feinen Brüder. Doch immer gibt es jemanden, der im Leben eines Menschen etwas Besonderes ist. Ich liebe all die anderen Männer genauso, wie ich diesen Bruder liebe. Doch Bruder Jackson und seine Frau waren in meinem Leben immer etwas Besonderes. Ich konnte es einfach nicht verstehen, doch er war eine besondere Person. Nun, da ist auch noch Justus Duplessis, ein inniger Freund, und noch so viele andere wirklich feine afrikanische Brüder und Schwestern. Nun, warum waren Bruder Jackson und seine Frau für mich so außergewöhnlich? Weil er Jäger war? Nein. Ich habe dort unten viele feine Jagdfreunde. Doch warum war er etwas Besonderes für mich? Nun, warum? Wenn ihr nur das Geheimnis hinter all diesem kennen würdet. Doch ich erzähle den Menschen nicht alle Geheimnisse, die ich weiß. Nun, warum sprach der Herr in derselben Stunde zu mir, kontaktiere Sidney Jackson in Südafrika, in der er Sidney Jackson sagte, er solle hierher kommen. Letzten Sonntag wurde er und seine Frau im Namen des Herrn Jesus Christus getauft, hier in der Zeit, wo die Schatten hereinbrechen. Seht, vorherbestimmt für die Sache. Seht ihr? Nun, ich glaube, ihr seid gerettet, wenn ihr Jesus Christus annehmt. Und die Wassertaufe ist ein äußeres Zeichen, dass inwendig etwas geschehen ist. Denn Wasser hat keine Kraft, es ist nur ein Symbol. Und ich glaube, dass ihr gerettet seid, wenn ihr... Ich möchte es für jenen Bruder noch etwas deutlicher machen. Es gibt viele Leute, welche sagen, sie seien gerettet. Und viele sind im Namen von Jesus getauft. Viele sprechen in Zungen und haben alle möglichen Zeichen des Heiligen Geistes. Und dennoch sind sie nicht einmal gerettet. Das ist wahr. Viele werden an jenem Tag zu mir kommen und sagen, Herr, habe ich nicht in deinem Namen geweissagt? Prediger. Habe ich nicht in deinem Namen Teufel ausgetrieben und mächtige Werke getan? Er wird sagen, hinweg von mir, ihr Übeltäter, ich habe euch nie gekannt. Seht ihr? Nun, all diese Dinge. Es ist Gott. Es ist in seinen Händen. Doch wenn ich sehe, dass ihr sagt, warum forderst du dann die Leute auf, sich noch einmal taufen zu lassen? Ich tue das, weil ich dem Muster folge, das am Anfang gegeben worden ist. Wir dürfen dieses Muster nicht aufgeben. Nehmen wir einmal den Apostel Paulus, als er gewisse Jünger gefunden hatte, wunderbare Leute. Ich glaube, sie waren gerettet und trotzdem waren sie noch nicht im Namen von Jesus Christus getauft worden, doch sie waren getauft, Apostelgeschichte 19. Als Paulus durch die obere Küste von Ephesus kam, da fand er gewisse Jünger und er sagte zu ihnen, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, seitdem ihr gläubig geworden seid? Und sie antworteten ihm, wir wissen nichts über den Heiligen Geist, ob es überhaupt einen Heiligen Geist gibt. Er sagte, wie seid ihr denn getauft worden? Sie sagten, wir sind getauft worden, Johannes hat uns getauft, derselbe Mann, der auch Jesus getauft hat. Das ist doch eine recht gute Taufe. Beobachtet nun diesen ernsten Apostel. Er sagte, Johannes hat nur zur Buße getauft, nicht zur Vergebung der Sünden, denn das Opfer war noch nicht getötet. Und als sie das hörten, wurden sie noch einmal getauft, auf den Namen Jesu Christi, und der Heilige Geist kam auf sie. Nun, was hat es bewirkt? Es zeigt, dass sobald diese Leute, sie waren zum Leben vorherbestimmt, die schriftgemäße Wahrheit sahen, in der Wahrheit vorwärts gingen und den Lohn eines Gläubigen empfingen. Der Heilige Geist kam über sie, und sie sprachen in Zungen, weissagten und verherrlichten Gott. Habt ihr es jetzt begriffen? Seht ihr? Sie taten jene Dinge, nachdem sie schon große Freude gehabt hatten, sie hatten schon gejauchzt und Gott gepriesen. Dort in der Bibel war ein Baptistenprediger bei ihnen, und er war auch getauft, und er bewies mit der Bibel, dass Jesus der Christus ist, und die Menschen hatten große Freude und waren so glücklich darüber, und trotzdem hatten sie den Heiligen Geist nicht. Sie mussten noch einmal getauft werden, und Paulus sagt in Galater 1,8: Wenn ein Engel vom Himmel kommt und euch ein anderes Evangelium predigen würde als das, was ich euch verkündigt habe, dann sei er verflucht. Es spielt keine Rolle, was es auch sein mag. Darum, da wir diese Dinge wissen, vielleicht wisst ihr diese Dinge nicht, meine Brüder, doch wenn ich sie weiß, dann bin ich gezwungen und Gott gegenüber verpflichtet, den Plan der ersten Grundlage auszuführen, denn kein Mensch kann ein anderes Fundament legen als jenes, welches schon gelegt wurde, und das sind die Apostel und die Propheten. Die Propheten haben es vorausgesagt und die Apostel haben es durchgeführt. Und wir müssen damit weitermachen, bis das Gebäude vollendet ist. Nun, ich glaube, dass ein Mensch gerettet ist, wenn er von ganzem Herzen an den Herrn Jesus Christus glaubt, von ganzem Herzen, nicht nur mit seinem äußeren Bewusstsein. Seht, ihr seid ein mehrfaches Wesen, drei Leute in einem, Seele, Körper und Geist. Nun, ich glaube, eure äußeren Sinne, in anderen Worten, wenn ihr wach seid, dann werdet ihr durch fünf Sinne gesteuert, durch das Sehen, das Schmecken, das Fühlen, das Riechen und das Hören. Diese wurden euch nur gegeben, um euer irdisches Heim zu kontaktieren. Sie sind euch nicht gegeben, um damit das himmlische Heim zu kontaktieren. Doch eigentlich sind im Menschen sechs Sinne, denn der Mensch trägt in der Bibel die Zahl 6. Er wurde am sechsten Tag erschaffen, und ein Mensch hat die Zahl 6. Und er hat Sehen, Schmecken, Fühlen, Riechen, Hören und Glaube. Sein Glaube setzt das Ziel fest, das er ansteuert. Nun, Glaube ist die Substanz der Dinge, auf welche wir hoffen, der Beweis der Dinge, die ihr nicht seht, schmeckt, fühlt, riecht oder hört. Doch wenn er durch Glauben das Wort ergreift, dann bringt ihn das in eine Dimension, welche die Sache für ihn so wirklich macht, dass er es so gut wie in seiner Hand hat. Er weiß, dass es geschehen wird. Nun, hier haben wir dasselbe mit dieser Frage über die Wassertaufe, seht ihr? Gott wusste, dass sich jene Menschen auf den Namen Jesu Christi taufen lassen würden. Und Paulus gibt hier eine Erklärung ab, dass kein Mensch, nicht einmal ein Engel vom Himmel, eine andere Lehre predigen dürfe als das, was er gelehrt hatte. Und wenn ich nun als Prediger komme, als Diener, als Prophet, was ich auch sein mag, sogar wenn ein Engel herabkäme und etwas anderes lehren würde, als jener Apostel gelehrt hat, wenn ich die Leute nicht auffordern würde, sich wieder taufen zu lassen im Namen von Jesus Christus, dann wäre ich gemäß der Bibel ein falscher Zeuge bezüglich der Sache, die ich beanspruche, zu glauben. Und deswegen glaube ich, dass das Muster dargelegt worden ist. Jede Person in der Bibel wurde auf den Namen von Jesus Christus getauft. Nie ist jemand auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft worden. Seht ihr? Nie ist jemand besprengt worden. Sie wurden alle untergetaucht. Deswegen glaube ich, wenn du wirklich, was deine Frage betrifft, mein kostbarer Bruder, ich glaube, wenn Gott dein Herz kennt, es werden Tausende sein, die auf den Namen Jesus getauft wurden. Ihr geht einfach als trockene Sünder hinein und kommt dann als nasse Sünder wieder empor, seht ihr? Doch als aufrichtige, wahre Gläubige müsst ihr mit allem Glauben und einem guten Gewissen Gott gegenüber vorwärts gehen, und wenn ihr es seht, dann lasst ihr euch taufen. Doch ich glaube, dass es nur ein äußerer Ausdruck dafür ist, dass ein inneres Werk der Gnade geschehen ist. Es ist genau dasselbe wie mit der Arche, die Gott baute. Er sprach: Noah, gehe hinein, du, deine Familie und dein Haushalt. Und sie gingen hinein. Nun, ich glaube, wenn keine Arche dort gewesen wäre, dann hätte Gott den Noah einfach auf einen Baumstamm gesetzt oder ihn auf dem Wasser gehen lassen, seht ihr? Doch er machte für ihn eine Arche, in die er hineingehen konnte, Und so wurde es getan. Das war Gottes vorbereiteter Weg. Ich glaube, dass Gott einen Menschen durch Gnade rettet. Gottes vorbereiteter Weg hineinzugehen ist auf den Namen von Jesus Christus als äußerer Ausdruck, denn sie alle wurden auf diese Weise getauft. Ich verurteile die anderen nicht, doch ich denke, dass es so ist. Wasser rettet keinen Menschen, es zeigt nur, dass er bereits gerettet worden ist. Es ist ein äußeres Zeichen. Nun, das mag nicht richtig sein, Bruder. Wenn nicht, nun, vielleicht kommen wir ein anderes Mal darauf zurück. In Ordnung. Woher kamen jene Riesen in 1. Mose 6, 4 nach der Flut? Das ist eine gute Frage, eine sehr gute. Das ist eine sensible Frage. Woher kamen jene Riesen? Soweit wir wissen, war Adam kein Riese. Denn wenn es so gewesen wäre, dann hätte die Bibel etwas darüber gesagt. Er war einfach ein gewöhnlicher Mann. Woher kamen sie? Nun, dies ist eine große Streitfrage und diese Frage wurde mir gerade eben übergeben. Sie wurde mit großen schwarzen Buchstaben auf einem weißen Papier geschrieben. Nun, diese Riesen, ich glaube, es war Josephus, ihr Predigerbrüder, ich will nicht behaupten, dass es Josephus gewesen ist, doch ich glaube, er war es oder vielleicht war es Dr. Scofield oder ein anderer, der sagte, dass jene Riesen im Land gefallene Geister gewesen seien, solche, die Satans Geschichten im Himmel geglaubt hatten. Sie wollten im Himmel gegen Michael Krieg führen und wurden dann herausgeworfen. Und jene Söhne Gottes hätten dann die Menschentöchter gesehen. Zu jener Zeit seien jene Riesen im Land gewesen, das seien jene Geister gewesen, die sich in menschliches Fleisch hineinbegeben hätten. Wenn ihr die Sache so darstellt, dann macht ihr Satan zum Schöpfer und das könnt ihr nicht tun. Das stimmt ebenso wenig wie das, was Dr. Smith von den Siebten-Tags-Adventisten über die Opferziege sagt. Am Versöhnungstag wurden zwei Ziegen genommen. Die eine Ziege wurde getötet und die andere freigelassen. Und er sagte, die getötete Ziege repräsentiere Jesus, der Träger unserer Sünden, der gestorben ist. Und die freigelassene Ziege repräsentiere den Teufel, der unsere Sünden in die Ewigkeit trage. Nun, seht ihr, meiner Meinung nach, im Fall, dass je ein Adventistenbruder dies hören würde, ich sage nichts gegen Dr. Smith, jenen großen Mann. Oh, er war ein kluger, ein intelligenter, ein feiner, ein kultivierter Christ, ein Gläubiger. Doch das klingt für mich nicht sinnvoll. Wenn ihr das akzeptiert, dann würdet ihr ja dem Teufel ein Opfer bringen. Beide von ihnen repräsentieren den Tod Christi, sein Begräbnis und seine Auferstehung. Er starb für unsere Sünden und er hat sie auch weit weggetragen. Beide von ihnen repräsentieren Christus. Was nun die Riesen betrifft, sie kamen nicht daher, dass man sich in menschliches Fleisch hineinbegeben hat. Diese Riesen waren die Söhne Kains, dessen Vater die Schlange war. Diese sah in jeder Hinsicht genauso aus wie ein Mensch, doch sie war viel größer als ein Mensch, ein großer, mächtiger Kerl. Und von dort stammen jene Söhne ab, denn sie waren die Söhne Kains, denn sie waren Kanaaniter. Sie kamen aus dem Lande Kanaan, und das war das Land, wohin Kain gegangen war. Seht, auch das beweist den Schlangensamen. Es war eine vollständig andere Rasse von Menschen. Sie waren Schlangensame. Seht ihr? Nun, die Frage über den Schlangensamen liegt hier vor, und wir werden uns damit befassen. Ich möchte, dass ihr das im Gedächtnis behaltet. Dies gibt euch den Hintergrund. Jene Riesen waren Kanaaniter, und sie waren die Söhne Kains, der ein Sohn der Schlange war. Und die Schlange war ein riesiger Mann, ein riesenhafter Kerl, kein Reptil, sondern wunderschön, das raffinierteste von allen Tieren des Feldes. Seht, die Gene eines Tieres werden sich in einer Frau nicht vermehren. Sie haben es immer wieder versucht, doch mit den Zellen einer Frau sind sie unfruchtbar. Darum können sie es nicht finden. Selbst wenn man einen Schimpansen nimmt, er steht dem Menschen am nächsten, oder einen Gorilla, oder eins von denen, die dem Menschen nahestehen. Gott machte in seiner großen Evolution Fische, dann machte er Vögel, dann machte er andere Dinge, Tiere, und sie kamen weiter hervor, bis ein Schimpanse hervorkam, ein Affe, dann der Gorilla, und es ging weiter bis zur Gestalt der Schlange. Und dann ging es von einer Schlange zum Menschen. Und die Menschen, die Wissenschaft, sie haben versucht, es zu erforschen. Sie suchten nach Knochen des Tieres, das dem Menschen am nächsten stand. und der Mensch ist ein Tier. Der fleischliche Teil des Menschen ist ein Tier, das wissen wir. Wir sind Säugetiere, das sind warmblütige Tiere, das wissen wir. Doch was bildet den Unterschied? Das Tier hat keine innere Seele, doch der Mensch hat sie. Es kennt keinen Unterschied zwischen richtig und verkehrt. Die kleine Hündin weiß nichts davon, dass sie ein Kleid tragen müsste, und ich glaube kaum, dass sie kurze Hosen tragen würde, wenn sie es verstehen könnte. Ebenso wenig würde eine Sau es tun, doch es ist eine gefallene menschliche Rasse, seht ihr? Nun, von dort kommt es also. Von dort her kamen diese Riesen. Sie waren Söhne der Schlange. Und seht, als Satan sah, wie Eva beschaffen war, da ging er in die Schlange hinein und brachte sie dazu. Seht, Adam hatte es noch nicht herausgefunden. Ich weiß nicht, wie ich mich ausdrücken soll. Für euch hier mag es richtig sein, doch manche kritisieren es so sehr. Ihr wisst ja, dass sie immer versuchen, auf etwas herumzuhacken. Doch seht, noch nie hatte Adam Eva, seine Frau, erkannt. Er war noch nicht dahin gelangt und Satan ist ihm dabei zuvorgekommen, seht ihr? Und als sie dann schwanger geworden war, da erkannte er sie. Wir werden uns damit bei der nächsten Frage beschäftigen oder bei einer der Fragen. Ich weiß nicht, wo es war, ich hatte es hier drin gesehen. Doch von dort her sind die Riesen gekommen. Lieber Bruder Branham, werden alle Söhne und Töchter von wahren, wiedergeborenen Gläubigen gerettet werden? Nein, Bruder, gewiss nicht. Ich wiederhole eine Bemerkung von David Duplessis. Gott hat keine Enkelkinder, nur Söhne und Töchter. Seht, sie müssen, ganz genauso wie ihr Vater und ihre Mutter, aus dem Geist geboren werden, seht ihr? Das macht aus einem Menschen eine neue Person, wenn er von Neuem geboren wird, wiedergeboren wird. Seine erste Geburt bringt ihn als natürlichen Menschen auf die Erde, durch die zweite Geburt wird er zu einem geistlichen Menschen des Himmels. Seht, es verändert ihn, seine Seele, nicht sein äußeres Bewusstsein, sein äußeres Wesen, seine Sinne. Er kann noch immer fühlen und riechen, schmecken und hören. Doch sein Inneres, sein Verlangen und was ihn motiviert, ist zu Gott hin verändert worden, seht ihr? Nun, denkt daran, die einzige Weise, wie es geschehen könnte, wäre in der Weise, wie es damals beim römischen Hauptmann war, als er sein Schwert zog und sich töten wollte, weil Gott durch ein Erdbeben das Gefängnis erschütterte, da sprachen Paulus und Silas, »Tue dir kein Leid an, denn wir sind alle hier, erhebe dich!« Und er wollte wissen, was er tun müsse. Er antwortete ihm, »Erhebe dich und lass dich taufen auf den Namen des Herrn, und du und dein Haus wirst gerettet werden.« Seht ihr? In anderen Worten, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein Haus gerettet werden. Wie geschieht es also, wenn dein Haus in derselben Weise glaubt, wie du glaubst? Du betest und übergibst deine Kinder Gott und vertraust Gott, dass sie gerettet werden. Erst kürzlich habe ich mit meiner Rebekka eine solche Erfahrung gemacht, seht ihr? Übergebt die Sache einfach Gott. Sie war ein kleiner Teenager geworden und ging zum Haus einer Freundin, um Musikunterricht zu nehmen. Eines Tages ging ich dorthin und jenes Mädchen saß am Klavier und spielte Rock'n'Roll. Nun, das war einfach zu viel für mich. Ich sagte ihr, sie solle nicht mehr dorthin gehen, seht ihr? Und sie sagte, nun, das ist aber der einzige Ort, wo ich Musikunterricht nehmen kann. Ihr wisst ja, wie Teenager sich benehmen. Jedes Kind muss da durchgehen. Praktisch jeder geht durch dieses Alter. Ihr seid hindurchgegangen und ich bin hindurchgegangen. Und wir müssen ihre Gedanken denken. Ein paar Tage später war ihre Mutter wegen irgendetwas hinter ihr her und sie gab eine freche Antwort. Nun, Rebekka ist eigentlich nicht so. Sie wandte sich ab, schlug die Tür hinter sich zu, sodass die Dinge an der Wand beinahe hinunterfielen und ging zur Schule. Ich hätte wohl meinen Gürtel abnehmen und ihr auf den Hof folgen sollen, um sie voller Peitschenhiebe zurückzubringen. Doch ich dachte, Moment mal, ich muss die Gedanken einer 18-Jährigen denken, seht ihr? Ich sagte, Mutter, ich weiß. Meta fing an zu weinen. Ich sagte, ich weiß, dass du alles getan hast, was du tun konntest, und ich habe alles getan, was ich tun konnte. Nun ist es nicht mehr in unseren Händen, nun müssen wir den nächsten Schritt tun. Wie kürzlich eine Dame so nett geschrieben hatte, es ist hier bei den Fragen, Bruder Branham, du bist doch nicht der Messias, nicht wahr? Ich sagte, nein, liebe Frau. Sie sagte, wir glauben, dass du unser Hirte bist. doch du weist uns immer auf den großen Hirten hin. Ich sagte, das ist richtig, das ist richtig, seht ihr? Ich sagte, schau, Liebling, du musst mir zuhören. Das ist für dich schwierig, ich bin dein Mann. Doch die Menschen reisen durch das ganze Land, nur um einen kleinen Rat zu bekommen. Kürzlich sprach ich mit ihr und sie ging einfach weg. Nun, so etwas hat Becky mir gegenüber nie getan, seht ihr? Doch als ihre Mutter etwas zu ihr sagte, da knallte sie die Tür zu und sagte, ihr wollt wohl, dass ich mein ganzes Leben hier wie ein Mauerblümchen verbringe. Und sie schlug die Tür hinter sich zu und ging hinaus. Das war der Teufel. Ich erinnere mich noch, in den ersten beiden Jahren ihres Lebens hat sie geweint. Wir gingen in ein Restaurant, um zu essen. Während Meda aß, führte ich sie auf der Straße spazieren und sie tat dann dasselbe, während ich aß. Sie hat einfach nicht aufgehört zu weinen. Und einmal in Kanada, da schrie sie die ganze Nacht und ich konnte nicht ausruhen. Etwas sagte zu mir, »Das ist der Teufel, der deinen Dienst angreifen will.« Ich sagte, »Gib mir das Baby.« Ich sagte, »Satan, ich sage dir im Namen von Jesus Christus, nimm deine Hände von ihr.« Im gleichen Augenblick hörte sie auf zu weinen und schrie niemals wieder. Sie ist das ruhigste Kind, das ich habe. Genau seit jener Stunde ist es vorbei. Doch bevor ihr so etwas tun könnt, muss es in euch vorhanden sein. Und als diese Sache damals war, da sprach ich ungefähr eine Stunde mit Meda. Ich sagte, Meda, lass deine Hände davon. Ich, das ist mein Kind. Ich sagte, ist es nicht auch mein Kind? In Ordnung. Ich sagte, wenn sie heute Morgen sterben würde, dann müsstest du sie Gott übergeben für ihre ewige Bestimmung. Warum können wir sie nicht jetzt für ihre irdische Reise Gott übergeben? Und sie sagte, es ist aber mein Kind. Ich sagte, es ist auch mein Kind. Ich sagte, könntest du nicht deine, du meinst, ich soll ihr nichts mehr sagen? Ich sagte, das habe ich nicht gesagt. Wir hören auf, sie auszuschimpfen. Wir geben ihr einfach Ratschläge. Sie braucht einen Kumpel. Und du solltest ein Kumpel für sie sein, du und ich, wir sind ihre Eltern. Diese Kinder heute benötigen einen Kumpel. Wenn sie eine Mutter und einen Vater hätten, die zu Hause bleiben und sich um sie kümmern würden, anstatt die ganze Nacht in einer Kneipe zu verbringen und solche Sachen, dann gäbe es keine Jugendkriminalität, seht ihr? Sie haben sich von der Bibel entfernt. Sie alle gingen in die Gemeinde und haben dort Kartenspiele und solche Dinge hineingebracht, seht ihr? Ihr versucht, etwas aufzupolieren, so wie es Satan auf seinem Gebiet in Hollywood tut. Niemals könnt ihr die Gemeinde nach Hollywood bringen, ihr solltet Hollywood zu eurem Gebiet bringen. Seht ihr? Geht nicht auf ihr Gebiet, lasst sie hierher kommen. Wir haben etwas, von dem sie nichts wissen. Wir sind dann damals auf die Knie gegangen und haben es Gott übergeben. Ich sagte, ich weiß, dass sie in einigen Tagen 18 Jahre alt sein wird, und ein Mädchen in jenem Alter macht sich über einen Freund Gedanken und wir haben sie hier festgehalten. Und ich sagte, ich wollte nicht, dass sie einmal heiratet, ich wollte, dass sie hier im Büro die Arbeit macht. Ich wollte sie mit dem Geist gefüllt sehen und dass sie in dieser Weise lebt. Nun, wir alle möchten das. Und sie sagte, nun, das können wir nicht, sie wird nicht darauf hören. Ich sagte, warte mal. Wir haben sie so gut erzogen, wie wir konnten. Lege sie jetzt in die Hände Gottes und übergib sie ihm. Und ich sagte, und wenn sie dann irgendetwas macht, dann sage zu ihr, Becky, Liebling, Mama möchte nicht, dass du das tust, doch ich bin deine Freundin, ich stehe zu dir. Zeig ihr, dass du sie liebst. Sonst wird sie jemand suchen, der sie liebt, und es könnte dann die falsche Frau sein. Seht ihr, ich sagte, du musst die Frau sein, die sie liebt. Ich sagte, Liebling, das klingt etwas rau. Doch von überall her kommen die Menschen wegen eines Gesprächs und all den Dingen. Doch für dich bin ich so gewöhnlich. Wir sind so gewöhnlich füreinander, weil wir Mann und Frau sind. Doch das soll nie geschehen. Denke einfach daran, ich sage dir das im Namen des Herrn. Und so sagte sie, in Ordnung. Wir gingen auf die Knie und übergaben es Gott. Wir sagten, wir lassen unsere Hände davon. An jenem Nachmittag kam Rebecca herein und sagte, »Nun, ich nehme an, ihr sagt immer noch, dass ich nicht rübergehen darf.« Meda sagte, »Nein, ich sage nichts mehr darüber. Du weißt, Mama möchte nicht, dass du das tust, und du weißt, dass es deinen Vater fast umgebracht hat, als er hörte, dass du dort diese Boogie-Woogie-Musik gespielt hast, oder was das auch war, dort bei dem Mädchen. Er möchte nicht, dass du es tust, und wir möchten es nicht, Becky, doch wir haben es einfach dem Herrn übergeben. Ich möchte, dass du weißt, dass wir dich lieben.« Was du auch tun wirst, wir werden dich trotzdem lieben. Und sie rief, ich gehe trotzdem. Sie sagte, es ist schon recht, Liebling. Also ging es weiter. »In Ordnung. Ich werde das Essen bereit haben, wenn du zurückkommst.« Sie ist nicht dorthin gegangen. Seitdem ist sie nicht wieder hingegangen. Seht ihr? Kurze Zeit darauf hat sie George getroffen. George ist ein Christ. Damit war die Sache dann erledigt. Vor kurzem erzählte Rebecca die Geschichte Frau Wood. Sie erzählte, »Ich bin sehr wild geworden. Papa und Mama haben mich dem Herrn übergeben.« Sie sagte, »furchtbar wild.« Doch für uns war es wild und wir möchten nicht, dass es noch wilder wird. Seht, lasst es einfach in dieser Weise los, in Ordnung. Bruder Branham, wie denkst du über unsere... Oh, oh, ich erinnere mich daran, dass ich diese gelesen habe. Ich wollte sie für später aufbewahren, doch ich denke, ich kann sie auch jetzt lesen. Es ist die Handschrift einer Frau. Sie muss von Kentucky sein, denn hier ist ein Etikett der Firma Cosmos Portland Zement. Bruder Branham, wie denkst du über unsere Schwestern in der Gemeinde, die solch kurze Kleider tragen? Zerstört es nicht unser Zeugnis und ist es für unsere jungen Leute in der Gemeinde nicht ein schlechtes Vorbild, wenn eine erwachsene Frau solch kurze Kleider trägt, dass man ihre Knie sieht, wenn sie geht? Wer du auch sein magst, Schwester oder Bruder, wer es auch ist, ich stimme mit dir hundertprozentig überein. Es ist eine Schande, doch sag mir, was ich dagegen tun soll. Ich predige dagegen, so hart, wie ich nur kann, und sie tun es trotzdem. Sie müssen es verantworten, denn das Wort ist ergangen. Gewiss bin ich gegen diese hautengen Kleider. Mit meinen Kindern, mit Rebecca und Sarah, streite ich immer darüber. Es ist mir egal, wie jung sie sind, immer wieder streite ich mit ihnen. Und sie tragen ihre Kleider, jeden Tag spricht Meda mit Becky darüber. Seht ihr? Kleider, die über... Bei Kindern könnt ihr das erwarten und ihr müsst sie korrigieren. Doch wenn Frauen es tun, dann stimmt etwas nicht. Seht ihr? Ich möchte jetzt keine Gefühle verletzen. Ich beantworte nur Fragen. Ihr fragt mich von Herzen und ich antworte euch von Herzen. Wenn ihr eine Lösung des Problems habt, dann kommt bitte und sagt es mir. Sicherlich werde ich es tun, wenn ich diesbezüglich etwas erreichen kann. So wie einmal jemand zu mir sagte, »Bruder Branham, ich sage dir was, Adam und Eva, so war es, sie hatten einen Apfel.« Und ich habe bemerkt, dass sie es nun geändert haben. Nun sagen sie, es sei eine Aprikose gewesen, die sie gegessen haben. Nun, dann ist es Zeit, wieder Aprikosen herumzureichen, wenn sie dadurch merken, dass sie nackt sind, seht ihr? »Bruder Branham, ich habe Gottes Botschaft für diese Zeit angenommen und unser Sohn ebenfalls.« Und wir haben uns beide auf den Namen des Herrn Jesus Christus taufen lassen. Mein Mann hat diese Botschaft nicht angenommen und er kämpft gegen diese Botschaft. Nun hat er unseren Sohn beeinflusst und hat ihn in eine Methodistengemeinde mitgenommen. Er möchte, dass ich mit ihm zur Gemeinde gehe, wenn wir hier im Tabernakel keinen Gottesdienst haben. Wäre es recht, wenn ich mit ihm dorthin gehen würde, oder wäre es besser, wenn ich fernbleibe von jener Konfession? Nun, liebe Schwester, sie hat ihren Namen nicht aufgeschrieben, doch vielleicht hörst du deiner Frage zu, wenn nicht, wirst du es auf dem Tonband hören. Gehe mit deinem Mann, doch mache nicht mit bei den Dingen, die sie tun. Schau, du sollst deinen Mann lieben, und es ist die Liebe, die es ausmacht. Sei einfach wirklich salzig, und wenn irgendetwas in ihm ist, dann wird er durstig werden. Trete ihrer Konfession nicht bei. Es heißt, fern zu bleiben von jener Konfession, werdet keine Mitglieder, doch geht dahin. Wenn ihr kein ganzes Brot bekommen könnt, nehmt die Hälfte. Wenn ihr keine Hälfte bekommen könnt, dann nehmt eine Scheibe, seht ihr? Denn wenn du so handelst, dann wirst du deinen Mann gewinnen. Sei nicht überheblich, denn dann sieht er, dass er genauso viel hat wie du, seht ihr? Doch wenn du etwas zeigen kannst, das du hast und er nicht, dann wird es ihn durstig machen, so zu sein wie du. Die geheiligte Frau heiligt ihren Mann. Dies war nur ein Ratschlag. Ich könnte lange bei diesem Thema bleiben, doch wir möchten so viele wie möglich schaffen, denn ich sehe, ich habe nur noch etwa 22 Minuten. In Ordnung. Bruder Branham, die Botschaft, welche du lehrst, glaube ich von ganzem Herzen. Sie lässt meine Seele frohlocken. Doch meine Frau und mein Sohn erfreuen sich nicht im Wort. Sie haben kein Verlangen, sich von ihren weltlichen Gewohnheiten zu trennen. Du hast gesagt, dass wir unsere Familien beanspruchen sollen. Ich finde das schwierig, denn es scheint, dass sie nicht für das Wort oder im Wort leben. Was soll ich tun? soll ich sie beanspruchen und glauben, oder soll ich beten, Vater, dein Wille geschehe, und mit dem Zustand zufrieden sein, in dem ich bin? Ich würde deine Leitung schätzen, Bruder Branham. Gott segne dich, mein Bruder oder meine Schwester, wer immer du auch bist. Ich würde sie einfach dem Herrn übergeben, denn alle, die mir der Vater gegeben hat, werden zu mir kommen. Nun, das Einzige, das ihr Leute tun könnt. Mein Herz erfreute sich, als ich kürzlich zu dem Mann ging, dem das Motel gehört. Ich ging zu Herrn Becker. Er sagte, Billy, weißt du, dass ich jeden Sonntag deiner ganzen Versammlung das Essen gebe? Das Restaurant Blue Boar versorgt jeden Sonntag fast 300 Menschen, seht ihr? Und ich ging hinaus und ich traf dort drüben diesen Gentleman im Ranchhaus, ein sehr feiner Mann. Ich sagte, nun, das war wirklich gut. Ich sagte, ich weiß es zu schätzen, dass sie das ganze Zeug von dort fernhalten, dieses ganze Getue. Er sagte, ja, Bruder Branham. Ich fragte mich, woher kennt er mich? Ich fragte, woher kennen Sie mich? Er sagte, ich kenne Sie. Ich versorge jeden Sonntag Ihre ganze Gemeinde hier. Nun, sagte er, und ich will Ihnen etwas sagen. Es sind feine Leute. Es sind nette Menschen. Seht, das bewirkt, dass es mir gut geht. Ihr seid meine Kinder, seht ihr? Wenn ich höre, dass sich meine Kinder gut benehmen und nett sind, dann fühlt sich Papa richtig wohl. Seht ihr? Ihr könnt es verstehen. Nun, meine Schwester, wenn dein Mann möchte, dass du zur Methodistengemeinde gehst, dann gehe. Vielleicht bekommst du dort kein ganzes Brot. Doch wenn sie sagen, sie glauben, Jesus Christus ist der Sohn Gottes, dann kannst du das glauben, denn das glauben wir auch. Wenn sie dann weitergehen zu anderem Zeug, dann lass sie einfach weitergehen. Doch du isst nur diesen Teil von dem Brot, siehst du? Und indem du das tust, zeigst du einfach die Lieblichkeit deines Lebens und deine Rücksichtnahme anderen gegenüber. Und wenn du das nicht hast, liebe Schwester, dann bete, bis es über dich kommt, dass du nicht etwas Gekünsteltes zur Schau tragen musst, denn dann ist es nicht echt, dein Mann wird das merken. Doch wenn dich dein Gebet so weit gebracht hat, dass dein Leben voll vom Salz des Erlösers ist, dann wird das den Kontakt schaffen. Wenn ich erhöht bin, dann werde ich alle Menschen zu mir ziehen. Ich würde hingehen, doch sei wirklich vorsichtig. Trete ihrer Gemeinde nicht bei. Bitte tue das nicht. Trete ihrer Gemeinde nicht bei, doch gehe hin. Bruder Branham, hier ist eine Frage, die für einige von uns rätselhaft ist. Auf einigen Tonbändern sagst du, dass nur noch Juden gerettet würden, nachdem die Braut entrückt wurde. Bitte erkläre ausführlich, was es mit den Heiden auf sich hat, die nicht in die Entrückung gehen. Ich dachte, du habest gesagt, dass die Übriggebliebenen aus den Heiden durch die Trübsal gehen und ihr Leben für das Zeugnis Jesu dahingeben. Wenn er sich von den Heiden den Juden zuwendet, dann gibt es für die Heiden keine Chance mehr, gerettet zu werden, und nur jene, welche gerettet worden sind und nicht die Wahrheit des letzten Tages empfingen, werden in die Trübsalzeit gehen und dann am Ende gerettet werden. Ist das richtig? Bitte erkläre es, denn du hast gesagt, dass nur eine kleine Schar in die Entrückung gehen werde. Was ist nun mit jenen Menschen, die an den Herrn glauben, doch nicht in der Weise, wie du diese Endzeitbotschaft predigst? Werden sie gerettet werden? Und die Schwester hat mit ihrem Namen unterzeichnet. Das ist eine sehr gute Frage. Nun, als erstes besteht Verwirrung darüber, dass ich gesagt habe, dass die Tage der Heiden in der Trübsal beendet sind. Nun, ich kann aus der Bibel nicht sehen, dass die Heiden, die Gemeinde aus den Heiden, wird durch die Trübsal gehen, nicht die Braut. Seht, die Braut ist die Erwählte. Sie gehen durch nichts anderes als die Entrückung. Sie werden einfach verwandelt und aus der Welt hinweggenommen. Seht ihr? Nun, ich werde das in einer weiteren Frage beantworten und zeigen, wie es von Luther an hinaufging, und ihr werdet sehen, was es bedeutet. Es ist das Reifwerden des Leibes, seht ihr? Den Juden, welche übrig geblieben sind, werden zwei Propheten predigen, Elia und Mose. Die sind meine eigenen Gedanken, ihr Predigerbrüder, in meiner Weise, wie ich fühle, dass es mir der Heilige Geist offenbart hat. Das nächste, was geschehen wird, die erwählte Braut aus den Heiden wird zusammen mit der erwählten Braut aus allen Zeitaltern heraufgerufen werden, hinauf in die Gegenwart Christi in den Himmeln. Die Toten werden auferstehen, jene, welche leben und übrig geblieben sind, werden verwandelt, und zusammen werden sie in die Luft hinaufgenommen, um dem Herrn zu begegnen. Nach der Hochzeitszeremonie in der Herrlichkeit, nachdem sie in die Lüfte hinaufgenommen worden sind, kehrt Jesus zur Erde zurück und gibt sich seinem Volk zu erkennen, so wie Josef sich seinen Brüdern zu erkennen gab. Seine Frau war nicht dabei, keine Heiden, keiner als nur Josef allein, als er sich seinen Brüdern zu erkennen gab. Versteht ihr das jetzt? Sogar seine Frau war im Palast. Dies ist ein Schattenbild, dass in jener Zeit die Braut im Palast in der Herrlichkeit sein wird. Jesus wird sich dann den Juden zu erkennen geben, nach der Hochzeitszeremonie, den 3,5 Jahren, nach der Drangsal Jakobs, den 3,5 Jahren, dem Ende der 70. Woche Daniels. Der Messias sollte hinweggetan werden in der Mitte der, er prophezeite 3,5 Jahre und wurde dann hinweggetan. Und so sind noch 3,5 Jahre für ihre Propheten Mose und Elia übrig geblieben. Und dann, am Ende ihrer 70 Tage, wie es für das Volk bestimmt ist, wie es Daniel sagt, dann am Ende dieser 70 Tage wird sich Jesus ihnen zu erkennen geben. Er ist jener Fürst, der zu den Juden kommen sollte, seht ihr? Und zu jener Zeit ist die heidnische Braut im Himmel, und die schlafende Jungfrau, die Jungfrau aus den Heiden, wird während jener Zeit nicht gerettet, denn sie ist schon gerettet, nur wurde sie als Braut nicht angenommen. Sie geht nur durch die Trübsal, um gereinigt zu werden, denn sie hat Christus das Wort zu ihrer Reinigung abgelehnt. Und so muss sie für ihre Taten leiden. Doch für die Braut, welche das Wort geworden ist, wurde in Christus ein vollständiges Opfer dargebracht, denn er ist das Wort. Jener Leib wurde dahingegeben, und als jener Leib dahingegeben wurde, da war die Braut in jenem Leib, denn alles zusammen ist das Wort. Amen. Könnt ihr es sehen? Als Jesus damals in jenem Leibe litt, ein Mann und eine Frau sind eine Person. Eva wurde aus Adam genommen und die Gemeinde, was geschah damals? Gott öffnete die Seite von Adam und nahm von dort eine Gehilfin heraus, die Braut. Und Gott öffnete die Seite Jesu auf Golgatha und nahm die Braut heraus, seht ihr? Und als Jesus auf Golgatha starb, denkt daran, dass die Braut erst aus dem Leib genommen wurde, als der Leib gestorben war. Er war bereits tot, als sie ihm die Beine brechen wollten. Und der Prophet hatte gesagt, nicht ein Knochen wird gebrochen sein. Und so zogen sie den Hammer zurück, mit dem sie die Beine brechen wollten, und ein Mann ging hin mit einem Speer, stieß ihn in sein Herz, und Wasser und Blut floss heraus. Er war bereits tot. Sie war in dem Leib durch seinen Tod schon erlöst. Deshalb gibt es für die Braut kein Leiden, keine Trübsalzeit. Seht ihr? Sie geht hinein. Doch die Gemeinde aus den Heiden, die nur an ihn glaubt und konfessionelle Glaubenssatzungen und so weiter annahm, und dennoch, wie jene arme Person sagte, mein Mann und mein Sohn lieben die Dinge der Welt immer noch. Seht, sie haben die Erlösung immer noch nicht angenommen, denn wenn ihr es tut, dann reinigt es euch automatisch. Wer aus Gott geboren ist, der sündigt nicht. Da ist überhaupt kein Verlangen nach den Dingen der Welt in ihm. Jesus sagte, wer die Welt liebt, damit ist Kosmos gemeint, oder die Dinge der Welt, in dem ist die Liebe Gottes nicht. Er ist nicht in den Bräutigam verliebt, seht ihr? Deshalb muss sie jenen Preis bezahlen. Sie wird nicht gerettet während jener Zeit, denn vom ewigen Tod ist sie schon jetzt gerettet, doch zu ihrer Reinigung muss sie durch die Trübsalsperiode gehen. Seht ihr, was ich meine? Nun, ich glaube, damit ist die Frage beantwortet. Mal sehen, hier ist noch etwas anderes. Bitte erkläre es, denn du hast gesagt, dass nur eine kleine Schar in die Entrückung gehen wird. Das sind jene auf Erden, welche verwandelt werden. Jesus sagte, eng ist die Pforte und schmal ist der Weg, und wenige werden ihn finden. Was ist mit jenen Menschen, die jetzt an den Herrn glauben, doch nicht in der Weise, wie du es predigst? Sie müssen dieses nicht glauben. Sie müssen es nicht so glauben, wie ich es predige. Seht ihr, sie brauchen das nicht zu glauben. Diese Endzeitbotschaft, werden sie gerettet werden? Ja, wenn sie dem Herrn glauben, seht ihr? Und wenn sie nicht einverstanden sind und sagen, ich glaube nicht, dass er das Wort ist, ich glaube nicht, dass diese Sache richtig ist, ich glaube nicht an die Taufe des Heiligen Geistes, das zeigt, wohin sie unterwegs sind, sie gehen in die Trübsalszeit. Doch jene, die das Wort in seiner Fülle empfangen können, nicht mich, der es predigt, sondern weil die Bibel es so sagt, jene, welche das empfangen können, sind frei, denn das Wort ist bereits gerichtet worden. Nun, könnte ein gerechter Richter einen Menschen zweimal richten für irgendetwas, wenn die Strafe schon bezahlt wurde? Wenn ich im Pfandhaus wäre und du gingest hinein und würdest sagen, ich werde ihn loskaufen, und wegen des Betrages wäre ich im Pfandhaus, wenn du meinen Ablösungsbetrag bezahlt hättest, wie könnte dann der Pfandleiher mich noch einmal beanspruchen? Nur, wenn ich wieder verpfändet würde. Da habt ihr es. Wenn ich die Fülle des Wortes ablehne, dann gehe ich direkt ins Pfandhaus zurück, seht ihr? Und dann kämpfe ich mich wieder hinaus, wenn ich kann. Doch er hat mich erlöst. In Ordnung. Ich hoffe, dass da sind noch so viele hier, zu denen ich kommen möchte. Leerstelle auf dem Tonband. Der dritte Zug, und es ist das Sprechen des Wortes. Es scheint, dass es für dich ohne weiteres möglich wäre, das Wort zu sprechen, und dann würde jemand total und vollständig wiederhergestellt, vollkommen für die Entrückung in der Auferstehung, der Menschensohn. Ist das so oder ist es nicht so? Und du würdest das tun, wenn du eindeutig daraufhin gedrängt würdest, oder nicht? Entflieht all diesem, hier steht ein ebenso, und stehet vor dem Menschensohn. Lukas 21, 36. Nun, mein teurer Freund, ich denke, du hast da eine gute Erklärung abgegeben. Jawohl, oh ja, das würde so sein. Du sagst, Bruder Branham, ich möchte nicht aufpolieren, was du gesagt hast, doch ich glaube, ich kann es den Menschen etwas deutlicher machen. Du glaubst aufgrund der gesprochenen Worte und all der Dinge, die er darüber gesagt hat, und ihr alle könnt die Sache mit den Eichhörnchen und all die Dinge bezeugen, die getan worden sind. Doch habt ihr bemerkt, dass alles von oben her gegeben wurde? Ich habe ihn nie gebeten und gesagt, Herr, lass mich dieses tun, lass mich die Dinge sprechen, ich möchte jene Dinge dort tun. Nie habe ich ihn darum gebeten. Er kam nach seinem eigenen göttlichen Willen zu mir und sagte, gehe und tue das. Seht ihr? In nicht einer Sache habe ich darum gebeten. Mose bat nie darum, der Herr möge ihn nach Ägypten senden, doch es war Gott, der ihn dorthin sandte. Seht ihr? Ich glaube, dass der Heilige Geist in einer Vision zu mir kommen könnte, um zu sagen, geh zu der und der Person, sie versucht, eine bestimmte Sache zu überwinden und schafft es nicht. Die Person könnte rauchen, trinken, lügen, stehlen, Ehe brechen, was es auch sein mag. Vielleicht hätte die Person einen lüsternen Geist. Gehe du dorthin und sage, du Geist, komm heraus, ich befreie nun diesen Gefangenen. Würde es geschehen? Absolut. Ja, ganz gewiss würde es geschehen. Doch wenn ich nur aufgrund meiner Vermutung gehen würde, vermuten, das bedeutet, etwas angehen, ohne die Autorität dafür zu haben, seht ihr? Dann würde ich hingehen, weil ich jener Person helfen möchte, und ich würde nur annehmen, dass alles in Ordnung kommen wird. Seht ihr? Dann weiß ich es nicht. Ich kann den Namen des Herrn über sie anrufen, ich kann für sie beten oder was ich auch immer tun möchte. Wenn ich heute Morgen frei handeln könnte, soeben sprach ich mit dieser kleinen Dame, die in diesem Rollstuhl sitzt. Um in diese Versammlung kommen zu können, musste ihr die Feuerwehr behilflich sein, dass sie ihr Haus in Chicago verlassen konnte. Und hier wohnen Menschen direkt auf der anderen Straßenseite und sie kommen nicht in diese Versammlung. Seht ihr? Was würde ich nun tun, wenn es in meiner Kraft liegen würde? Ich habe die Autorität, um es zu tun, doch ich muss auf Anweisungen warten, um es zu tun. Seht ihr? Ich habe von Gott die Autorität, um es zu tun, und wenn er mir den Befehl geben würde, dann würde sie gesund nach Hause gehen. Seht ihr? Ich weiß, dass dies die Wahrheit ist. Ich selbst wäre bereit, heute Morgen hierfür zu sterben. Seht ihr, das ist die Wahrheit. Doch zuerst, seht ihr, sogar Jesus selbst sagte, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, nur das, was er den Vater tun sieht, das tut gleicherweise auch der Sohn. Wir kennen das. Johannes 5, 19. In Ordnung. Der Sohn kann nichts von sich selbst tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht, das tut gleicherweise auch der Sohn. In Ordnung. Ist jene Vision, die du vor Jahren hattest, über jenes große Wunder, welches in der Nähe von Korydon, Indiana, geschehen sollte, je eingetroffen? Als ich diese Frage bekam, schaute ich in meinem Buch nach und machte ein Fragezeichen. Nun, da war eine Zeit, in der mir gesagt wurde, auf jene Zedern zu achten. Gerade dort, wo es auf der anderen Seite des Hügels nach Korydon hinuntergeht, nachdem man den Höhepunkt des Hügels bei New Albany erreicht hat, mir wurde gesagt, ich solle auf jene Bäume achten, denn dort werde ein schrecklicher Unfall geschehen, in den ich verwickelt wäre. Und durch die Gnade Gottes konnte ich ausweichen, als dort ein junges Mädchen getötet wurde, welches aus einer Whiskyflasche trank. Sie wurde dort getötet und ihre Kehle wurde von der Flasche durchschnitten, die sie im Mund hatte. Sie war 16 Jahre alt und ich war gerade dort, als es geschah. Seht ihr, vielleicht ist es das, was du meinst, das habe ich gelesen. Und dann ist noch die Sache mit jener Versammlung bei Bruder Bean Blossom. Es könnte das gewesen sein. Es könnte auch Georgie Carter gewesen sein. Seht ihr, das ist eine weitere Sache, die dort geschehen ist. Es sind ungefähr 4 oder 5 Dinge dort gewesen. Noch nie habe ich etwas gesehen, das nicht eingetroffen wäre. Die Person, welche diese Frage stellte, soll doch noch einmal schreiben, um mir zu sagen, was ich in jener Zeit gesagt habe. Ich werde dann nachschauen. Seht ihr? Du musst mir einfach sagen, was ich über die Vision gesagt habe. Denn ich habe mir im Buch die Dinge aufgeschrieben, die ich in der Vision gesehen habe, und hier ist das, was geschehen ist. Mir ist nicht bekannt, dass ich anderswo etwas aufgeschrieben hätte. Und da war noch eine Sache, das war die Bekehrung von Omar Price, damals in jener Zeit, als er so kritisch gegen mich war. Und ihr wisst, dass er zum Tabernakel kam und im Namen des Herrn Jesus getauft wurde. Oh, deswegen hatte er mich so stark angegriffen. Und während einer Nacht saß ich mit ihm zusammen. Ich liebte ihn einfach weiterhin und blieb dennoch da. Doch schlussendlich kam er, denn der Herr hatte mir gesagt, dass er kommen würde, und deswegen war ich einfach dabei geblieben. Seht ihr? Mit dem kleinen Prediger, der hinter mir sitzt, war es dasselbe. Einmal ging ich nach Clarksville, um mit ihm zu sprechen. Ich sprach für ihn in jener Methodistengemeinde, und er war durch und durch Methodist. Ihr wisst, was ich meine. Und ich kam hierher zurück und sagte, eines Tages werde ich ihn im Namen des Herrn Jesus Christus taufen. Und das habe ich getan. Es ist Bruder Neville. Ist es verkehrt, wenn ich einen Schönheitssalon führe? Ich bin Kosmetikerin und ich glaube nicht, dass Christinnen ihre Haare schneiden sollten, doch ich schneide anderen die Haare und töne sie auch. Ich denke, das heißt T-Ö-N-E, Töne. Das bedeutet die Farbe, denke ich, oder? Liebe Schwester, ich wüsste nicht, was ich dir sagen soll. Ich kann nichts darüber sagen, ob Frauen ihre Haare färben dürfen. Ich habe keine Schriftstelle dagegen und ich kann nur mit der Schrift verbleiben. Seht ihr? Die Schrift sagt nicht, dass sie es nicht tun dürfen. Die Schrift sagt, dass sie langes Haar haben müssen. Doch was ich weiter darüber sagen soll, das weiß ich nicht. Seht ihr? Ich weiß nichts über diese Sache. Kürzlich sprach ich beim Essen im Blue Boar mit einem kleinen Prediger, der hier irgendwo anwesend ist, einem guten Freund von mir. Er sagte, »Meine Frau schämt sich ein wenig, vor dich zu treten. Sie ist wirklich eine sehr geheiligte, göttliche kleine Frau, eine hübsche kleine Dame, eine Großmutter. Sie ist wirklich nett und rein. Meine Frau ist ganz begeistert von jener Frau, und ich denke, sie ist eine wirklich echte Frau. Ich weiß nicht, ob sie hier sitzt, doch ich vermute es.« Ich glaube, ihr Mann ist hier. Und er sagte zu mir, sie lässt die Haare wachsen, nachdem sie dich predigen hörte, sie sah, dass das richtig ist, doch sie hatte die Haare auch etwas gefärbt, und nun versucht sie alles, damit die ganze Farbe herauswächst, bevor sie dahin kommt, wo du bist. Nun schau, liebe Schwester, ich respektiere das sehr. Ich schätze es sehr, wenn eine Frau so handelt. Denn es gibt Frauen, die kommen einfach daher mit irgendwelchen Frisuren oder sie spucken auf deine Füße und gehen arrogant und respektlos umher. Denk daran, Jesus sagte, was ihr einem von diesen getan habt, das habt ihr mir getan, seht ihr? Und das respektiere ich an dir und Gott wird dich dafür segnen. Doch, Schwester, was das Färben der Haare und jene Dinge betrifft, darüber weiß ich nichts. Ich kann das nicht mit der Schrift begründen, und so bleibt es dir überlassen, siehst du? Wenn du es tun möchtest, was mich betrifft, ist das vollkommen in Ordnung. Doch soweit ich weiß, hat die Gemeinde keine solche Gewohnheit. Wenn du möchtest, alles, was nicht in der Bibel ist, nun, das ist euch überlassen, seht ihr? Doch ich gebe euch einfach meinen Rat, und so viel ich weiß, seht, es liegt einfach in der Natur der Frau, dass sie hübsch aussehen möchte, sie ist dafür gemacht. Ihr wisst, dass bei allen Lebewesen das Männliche das Schönere ist, nur bei der menschlichen Rasse nicht. Seht euch die Vögel an oder die Kühe, seht euch eine Viehherde an. Was ist schöner, die alte Kuh mit den krummen Hörnern oder der große Bulle? Nimm die Rehe, ist es das kleine Reh oder der Rehbock? Wie ist es bei den Rothirschen? Wer ist schöner, das Männchen oder das Weibchen? So auch bei den Elchen und was auch immer. Betrachtet die Vögel, betrachtet die Hühner, ist es der Hahn oder die Henne? Betrachtet die Vögel, ist es das große, hübsche Rotkardinalmännchen oder das kleine, gesprenkelte Weibchen, das im Nest die Eier ausbrütet? Seht ihr? Bei allen Rassen ist das Männchen hübscher, doch bei den Menschen ist es die Frau. Warum? Sie verursachte den Fall. Satan erwählte sie schon dort, und Schönheit ist vom Teufel, seht ihr? Satan war der schönste von allen Engeln. Er war der Cherubim, der die anderen überschattete. Schaut den Unterschied, wie die Frauen heute sind und wie sie einmal waren. Wie viele können sich noch an Pearl erinnern oder haben von Pearl Bryan gelesen? Ihr älteren Leute, lasst mich eure Hände sehen. Sicherlich, seht ihr? Sie galt als die schönste Frau Amerikas. Doch heute ist jeder kleine Teenager auf der Straße zweimal so schön wie sie. Warum? Es ist genau das, was die Bibel sagt, als die Söhne Gottes sahen, dass die Töchter der Menschen schön waren. Da war eine Gruppe Abtrünniger, um deren wegen Gott die Flut auf die Erde sandte und die ganze menschliche Rasse zerstörte. Genauso ist es. Und heute ist alles auf Hollywood aufgebaut, auf Schönheit und dergleichen. Wo doch Schönheit die geheime Sache im Herzen ist und nicht die äußere Erscheinung. Sie sollen sich nicht an der Außenseite schmücken, sondern an der Innenseite mit einem sanften, feinen Geist. So sind die Christen. Doch nun zu deiner Frage, Schwester. Ich weiß nicht, was ich dir sagen soll. Nun, ich kann jetzt aufhören oder noch 30 Minuten dranhängen und dann, wie wär's mit 30 Minuten? Wie viele bleiben noch 30 Minuten? Und dann haben wir heute Abend noch etwas mehr Zeit. Gut, dann werde ich mich sehr beeilen. Bruder Branham, bedeutet 1. Timotheus 2, Vers 9, dass eine Frau ihr Haar nicht flechten sollte? Bedeutet geschlungenes Haar geflochtenes Haar? Nun, Schauschwester, ich bin froh, dass diese Frage gleich der vorangegangenen folgt. Ich habe es nicht so eingeordnet, es kam einfach passend. Seht, damals war das geflochtene Haar das Zeichen einer Frau von der Straße. Das ist, was sie taten, sie flochten ihre Haare. Und Paulus sagte den Christen, ihr sollt euch nicht mit Haarflechten schmücken. Geschlungen und geflochten ist das Gleiche. Denn sonst hätten sie genauso wie die Welt ausgesehen. Nun, ihr sollt nicht so aussehen wie die Welt und auch nicht so handeln, seht ihr? Da sollten die Frauen anders sein, seht ihr? Nun, heute ist geflochtenes Haar etwas Hübsches und weit entfernt von der Mode der Welt. Ihr seht ja, wie die heutigen Frauen ihr Haar tragen. Tragt euer Haar in irgendeiner Weise, doch schaut, dass ihr nicht wie die Welt ausseht, seht ihr? Seht nicht so aus wie sie und kleidet euch auch nicht so wie sie. Wenn sie kurze Hosen tragen, dann tragt ihr ein Kleid. Und wenn sie ihre Haare schneiden und stutzen, lasst eure einfach in Ruhe, seht ihr? Die Frage war, bedeutet geschlungen, geflochten? Ja, das stimmt. Schon vor Jahren habe ich nachgeforscht, was geflochtenes Haar bedeutet. Seht ihr? Für gewöhnlich haben die Frauen damals ihr Haar nach hinten gekämmt und es zusammengebunden in der Art der heutigen Pferdeschwanzfrisuren. Und sie trugen umhängende Kleider. Doch die Frauen von der Straße flochten die Haare und wickelten sie um den Kopf herum und steckten Blumen und alles Mögliche hinein. Das war damals das Flittchen auf der Straße, so wie wir heute diese Flittchen sehen. In der Weise kleideten sie sich. Ich sage Flittchen, da ich ein alter Mann bin, denn so nannte man sie in unseren Tagen. Wie nennt man sie heute? Oh, ich weiß es nicht. Ich glaube, Sie sagen Hühner oder so etwas. Was es auch sein mag. Ihr könnt ihnen jeden Namen geben, sie lieben das. Bruder Branham, auf einem der Tonbänder sagtest du, Noah habe seinen Haushalt gerettet. Bedeutet das, dass eine Mutter für ihren Haushalt denselben Glauben haben kann? Bedeutet das, dass jeder aus der Familie gerettet werden wird, wenn wir es glauben? Nun, das ist... Ihr müsst nun beachten, wie ich diese Frage beantworte. Nun, lass mich mal schauen. Du sagtest auf einem der Tonbänder, Noah habe seinen Haushalt gerettet. Weshalb? Weil sie glaubten. Das ist es, weil sie seiner Botschaft glaubten. Bedeutet das, dass eine Mutter für ihren Hausstand denselben Glauben haben kann? Ja, Schwester. Ich kann sehen, wie das Herz einer kleinen Mutter weint für ihre Leute. Bedeutet das, dass jeder aus der Familie gerettet werden wird, wenn wir es glauben? Ja, wenn sie es annehmen. So ist es. Erinnert euch an jenen Gefängniswärter in Philippi. Wenn du für dein eigenes Heil genügend Glauben hast, kannst du dann nicht denselben Glauben für deine Leute haben, dass er an ihnen wirkt? Was ist Glauben? Er ist eine unsichtbare Macht. Seht ihr? Es ist ein Geist. Der Heilige Geist bringt Glauben. Seht ihr? Es ist eine unsichtbare Kraft. Warum lege ich den Kranken die Hände auf? Seht ihr? Wenn ich in persönlichen Kontakt mit dem Geist in jener Person kommen kann, dann muss etwas geschehen. Hier steht der Heilige Geist. Er wird die Geheimnisse des Herzens offenbaren. Er wird genau das tun, was er verheißen hat, in den letzten Tagen zu tun. Die Menschen glauben das. Sie schauen darauf. Jawohl, ich glaube das. Nun, wenn ich euch zu gewöhnlich werde, wenn es einfach eine gewöhnliche Sache wird, dann geht man irgendwie von einem Tag zum anderen. Seht ihr? Es ist dann einfach nur zufällig. Dann glaubt ihr gar nicht richtig, denn sobald ihr es wirklich glaubt, jene Frau sagte, wenn ich nur den Saum seines Kleides berühren kann, dann werde ich vollständig wiederhergestellt. Und dann tat sie es. Seht ihr? Sie sagte nicht, ich werde es noch einmal versuchen. Seht ihr? Sie glaubte es. Seht ihr? Nun, wenn du mit allem, was in dir ist, für deine Familie glaubst, wie zum Beispiel dieses, was bewegt mich? Was ist die Kraft in meinem Arm? Gewiss sind es nicht meine Muskeln, es ist mein Geist. Gewiss ist es so. Was werden die Muskeln tun, wenn man den Geist herausnimmt? Sie würden gänzlich tot sein, seht ihr? Sie würden verrotten. Seht, es ist der Geist, der die Kraft gibt. Schaut euch doch den kleinen Simson an. Viele haben ihn sich vorgestellt mit Schultern so breit wie eine Tür, die zwischen diese beiden Pfosten hier passt. Nun, ein Mensch von solcher Größe könnte einen Löwen ergreifen und ihn in zwei Stücke zerreißen. Nicht wahr, Bruder Jackson? Wenn ein Löwe einen Mann anspringen würde, der Schultern hat wie ein Scheunentor, dann wäre das gewiss nicht geheimnisvoll. Doch das Geheimnis bestand darin, dass er nur ein kleiner, kraushaariger Knirps war, ein winzig kleines Kerlchen, ein kleiner Weichling, ein Muttersöhnchen, 7 kleine Mädchenlocken hingen über seinen Rücken. Doch ihr habt gesehen, dass er völlig hilflos war, bis der Geist Gottes über ihn kam. Als der Geist Gottes über ihn kam, riss er den Löwen einfach in Stücke, als dieser brüllend daherkam. Das war nicht Simson, das war der Geist des Herrn. Wie konnte er wohl den Kinnbacken eines Esels benutzen, der in der Wüste gelegen und schon gebleicht war, wenn die Helme jener Philister aus 2 Zentimeter dickem Messing gemacht waren? Wenn man mit diesem Kieferknochen gegen einen solchen Helm schlagen würde, dann würde der Knochen in 1000 Stücke zersplittern. Das ist doch klar, wenn man mit einem alten, trockenen Kinnbacken zuschlägt. Doch schaut, dort stand er mit diesem Kinnbacken in seiner Hand und schlug 1000 Philister nieder. Und die übrigen von ihnen rannten ins Gebirge. Er sagte, kommt doch, wollt ihr auch noch etwas davon? Immer noch hielt er ihn in der Hand fest. Was war es? Der Geist des Herrn war über ihn gekommen, seht ihr? Deswegen, es ist der Geist des Herrn. Und wenn du den Geist des Herrn in dir hast, um an dein eigenes Heil zu glauben, dann wende das auf deine Familie an. Sprich, ich beanspruche sie im Namen von Jesus Christus, ich beanspruche sie. Gott, ich weiß nicht, wie du es bei ihr bewirken wirst und wie du es bei ihm bewirken wirst, doch ich glaube es. Ich glaube es, Herr. Hilf meinem Unglauben. Beanspruche es und sieh, was dann geschieht. Es wird es bewirken. Wird die Braut, bevor Jesus kommt, wird sie alle Kraft des Heiligen Geistes besitzen, um Wunder zu vollbringen, um Tote zu erwecken und so weiter? Oder ist das der Spätregen für die 144.000 Juden? Werden alle Prediger dies haben oder warten wir einfach auf das Kommen? Ja, schau, mein Freund, ich bin kein Theologe. Ich bin kein Theologe, darum muss ich alles, was ich über die Bibel weiß, aufgrund von Schattenbildern und Typen lehren. Man sagt ja, ich sei ein Typologe. Wenn ich jedoch auf diese Wand schaue, auch wenn ich mich noch nie gesehen hätte, wenn ich hinschaue, dann sehe ich, dass ich einen Kopf, Ohren und Hände besitze. Dann habe ich eine Vorstellung, wie ich aussehen würde, wenn ich mich wirklich sehe. Seht ihr? Wenn ich mein Spiegelbild in einem Spiegel betrachte, dann weiß ich, wie ich aussehen würde, wenn ich vor mir stehen könnte, um mich zu betrachten. In dieser Weise denke ich über die Bibel. Dies alles geschah uns als Beispiel, Römer 26. Wir können zurückschauen und dann sehen wir, was es war. Es ist wie beim Mond, der das Sonnenlicht reflektiert. Wenn wir den Mond betrachten, auch wenn wir die Sonne nie gesehen hätten, so würden wir wissen, wie die Sonne sein müsste. Wir würden erkennen, dass sie größer sein muss als er. Und wenn ihr seht, was im Alten Testament geschah, dann ist es nur eine Widerspiegelung der Dinge, welche dann im Neuen Testament geschehen sind. Nun, was dies betrifft, ich glaube von ganzem Herzen, dass wir in diesen Tagen, wenn wir es nicht sind, jemand muss es sein. Die Zeit ist abgelaufen, wir sind am Ende. Gott schuf die Erde in 6000 Jahren und er ruhte im 7. Jahrtausend. Er sagte, ein Mensch werde nicht länger als diese Zeitspanne als einen Tag lang leben. An dem Tag, an dem ihr esset, an dem Tag werdet ihr sterben. Methusalem war der älteste Mann der Bibel. Er wurde 969 Jahre alt, auch er lebte keine 1000 Jahre. Doch der Mensch, der während dem tausendjährigen Reich leben wird, 1000 Jahre lang, wird beweisen, dass der Preis bezahlt wurde. Der Mensch lebt dann für immer. Der Tag ist zu Ende. Die Zeit ist zu Ende. Sie sind in der Ewigkeit. Nebenbei bemerkt, ich bekam so viele Briefe aufgrund meiner Botschaft, die ich vor 2 oder 3 Sonntagen brachte, das zukünftige Heim der Braut und des Bräutigams. Gewiss hat es viele getroffen. Auch mich hat es getroffen. Ich bin noch nicht darüber hinweggekommen. Nun, gebt Acht. Genauso wie er sich mit Abraham befasste, so hat er es auch mit seinem Samen getan. Wenn ich wieder einmal zurückkomme, dann möchte ich euch die Sache etwas näher bringen und euch die Stationen im Leben Abrahams genau zeigen. Es stimmt genau mit den Zeitaltern überein, mit Luther, Wesley, bis hinein in unsere Zeit. Er hat sich mit der Gemeinde in gleicher Weise befasst wie mit Abraham. Wie er erschien, wie er den Bund mit ihm unter dem vergossenen Blut bestätigte, es war das Philadelphia-Zeitalter. Jawohl, das war das Blut-Zeitalter, das Zeitalter Wesleys. Doch beobachtet nun das pfingstliche Zeitalter. Als er dorthin kam, gab er ihnen die Verheißung des El Shaddai. Nährt euch von mir. Die Frage lautet nun, könnt ihr saugen? Das kam zu den Pfingstlern, seht ihr, könnt ihr saugen? Doch sie taten es nicht, sie ergriffen die Brust der Konfession, aus der sie herausgekommen waren. Aber dann kam der Same, der echte Same, um an dieser Brust zu saugen. Welches war nun das letzte Zeichen, das sie empfingen, bevor jener verheißene Sohn erschien, auf den sie so viele Jahre gewartet hatten? Es war Gott, der in der Gestalt eines Mannes dort stand, und er konnte die Gedanken unterscheiden, welche im Herzen Sarahs waren. Sarah war die Gemeinde, sie repräsentiert die Gemeinde. Er konnte die Gedanken der Gemeinde unterscheiden, welche hinter ihm war. Ist das richtig? Unmittelbar danach wurde Sarah in eine junge Frau zurückverwandelt und er in einen jungen Mann. Und dann kam Isaak hervor, der verheißene Sohn. Ich glaube, dass ihr jetzt das letzte Zeichen seht, welches der Gemeinde vor der Entrückung gebracht wird. Genauso ist es. Ich glaube das. Der Regen ist vorüber. Lest nur die ersten 3 Kapitel der Offenbarung, dann werdet ihr sehen, was der Gemeinde verheißen ist. Dies ist es, was dort verheißen wurde, Gemeinde, die Gemeindezeitalter. Habt ihr es vor kurzem beachtet, als wir über die Posaunen sprechen wollten, dass der Heilige Geist sagte, das gehört nicht hierher, seht ihr? Nun, was den Spätregen betrifft und die 144.000 Juden, das wird sein, wenn Mose und Elia, dort ist es, wo die Wunder geschehen werden. Unter ihnen werden die Dinge geschehen. Die Wunder, nach denen die Pfingstler Ausschau gehalten haben, werden dort bei ihnen geschehen. seht ihr, bei Mose und Elia. Sie werden die Erde mit Flüchen schlagen, so oft sie wollen. Sie schließen die Himmel, dass es in den Tagen ihrer Weissagung nicht regnet. Und Gott wird dort stehen und für sie kämpfen, wie er es damals getan hat. Und er wird sie mit mächtiger Hand aus den Ismen der Welt hinausführen, genauso wie er es damals in Ägypten getan hat. Er wird das tun, doch das ist nicht... Wir sollen einfach auf das Kommen des Herrn warten. Wartet einfach, haltet eure Lampen rein und lasst sie mit Öl gefüllt sein. Seid in jeder Stunde aufgebetet, nicht an jedem Tag, in jeder Stunde. Haltet euch einfach bereit, seid liebevoll und wachsam. Oh, wir halten Ausschau nach dem Kommen des frohen Tages des tausendjährigen Reiches, wenn unser gesegneter Herr kommen wird und seine wartende Braut hinwegnimmt. Oh, mein Herz ist voller Freude, während ich arbeite, Ausschau halte und bete, denn unser Herr kommt wieder zur Erde zurück. Das ist es. Dies ist die Hoffnung der Gemeinde in dieser Stunde. Genügt der Name Jesus Christus für die Taufe oder muss es im Namen des Herrn Jesus Christus geschehen? So oder so. Ich sage Herr Jesus Christus, da ich denke, dass er unser Herr ist. Doch so wie einige unserer Brüder taufen, einfach auf den Namen Jesus, damit bin ich nicht einverstanden, denn ich habe viele Freunde, die Jesus heißen. Viele meiner Predigerfreunde in Mexiko und in Italien und so weiter. Sie werden Jesus genannt, weshalb nur Jesus nicht ausreicht. Er wurde als Christus der Retter geboren. Er wurde als Retter geboren, Christus der Gesalbte. Und 8 Tage später gab man ihm den Namen Jesus. Deswegen war er der Herr Jesus Christus. Das ist, was er war. In Ordnung. Bruder Branham, würde es der Herr dir erlauben, uns zu dieser Zeit über die Frage von Heirat und Scheidung zu belehren? Die Frage ist, kann ein Mann eine Frau heiraten und sich von ihr scheiden lassen und dann eine andere heiraten? Wenn beide eine andere Person heiraten, begehen sie dann beide Ehebruch? Du hast erwähnt, dass es in Beziehung zum Schlangensamen steht. Wie ist das? Dies ist eine der tückischsten Fragen in diesem Stapel und es ist die Frage, welche die heutige Welt am meisten bewegt. Hört mir jetzt zu, ich habe einen Grund für dies. Wenn ich heute Morgen der Gemeinde und auf diesem Tonband wirklich das Richtige über Heirat und Scheidung sagen würde, dann würde es jede Gemeinde im Land auseinanderbrechen, wenn sie darauf hören würden. Seht ihr, so ist es. Nun, so wahr mir Gott helfe, hier liegt die Bibel vor mir, ich habe über diese Frage das »So spricht der Herr«. Und beide Seiten, welche darüber argumentieren, sind verkehrt. Beide handeln verkehrt in dem, was sie tun. Jene, welche die Verheirateten wieder verheiraten und so weiter. Doch die Wahrheit liegt dazwischen, in der Mitte des Weges. Ich werde ein Tonband darüber machen für den Fall, dass mir etwas zustößt, dann können die Brüder es den Gemeinden vorspielen, nachdem ich gegangen bin. Ich möchte ein Tonband darüber machen und einfach zeigen, wie die Dinge liegen. Doch ich möchte nichts darüber sagen, bevor ich nicht die Leitung des Herrn fühle. Denn ich fühle, dass ich in diesen Dingen vom Herrn geleitet werden muss. Wenn ich das nicht so halte, dann würde ich mehr Schaden anrichten, als Gutes bewirken. Seht ihr? Nun, ich möchte, dass ihr dies beachtet. Frage, kann ein Mann eine Frau heiraten und sich von ihr scheiden lassen und dann eine andere heiraten? Und wenn beide eine andere Person heiraten, begehen sie dann beide Ehebruch? Nun, mein Freund, ich möchte deine Gefühle nicht verletzen, aber das ist die Wahrheit. Jesus sagte, wer die heiratet, die geschieden ist, begeht Ehebruch. Seht ihr? Ich will es eigentlich nicht sagen, aber es ist die Wahrheit. Du hast erwähnt, dass es in Beziehung zum Schlangensamen steht. Seht ihr? Ich kann mich nicht erinnern, dass ich das erwähnt habe, doch wahrscheinlich habe ich irgendwo etwas darüber gesagt. So wie es auch kürzlich geschah. Ich habe etwas durcheinander gebracht. Es war, als ich es mir anhörte, da habe ich es bemerkt. Es ist auf Tonband. Ich werde wahrscheinlich davon hören. Als ich über die 7 Posaunen sprach, sagte ich, es seien 7 Posaunen. Ich bezog mich auf das Pfingstfest. Vom Pfingstfest bis zu den Posaunen, da waren 7 Sabbate. 7 Sabbate lagen zwischen dem Passafest und Pfingsten. Das sind die 50 Tage, seht ihr? Doch worauf ich mich bezog, das, was es sei, ich sagte, das bedeutet die 7 Gemeindezeitalter. Falls ihr das Tonband einmal hören solltet, es sollte heißen, dass der siebte Monat danach das Posaunenfest brachte, welches die sieben Gemeindezeitalter bedeutet, sieben Monate, nicht sieben Sabbate. Sieben Sabbate waren, ich erklärte es dort. Ich sagte also, die sieben Sabbate, doch dann trug ich denselben Gedanken weiter, wo es doch der siebte Monat nach dem Pfingstfest ist. Dann kommt das Fest, nachdem die Webegarbe hereingebracht wurde. Ihr erinnert euch daran, dass dann nach jener Zeit die Garben zum Brotleib wurden, seht ihr? Diese Garbe, dann gehen alle in einen Brotleib. Oh, dort ist eine große Belehrung, ich habe nicht einmal die Spitze davon berührt. Doch wenn ihr es auf dem Tonband hören solltet, dann erinnert euch daran und schaut in der Bibel nach. Ihr seht, danach sind es sieben Monate. Zählt die sieben Monate. Januar, Februar, März, April, Mai, Juni und Juli. Dann ist es der Juli. Sieben Monate, welche die vollen sieben Gemeindezeitalter repräsentieren. Vielleicht greift ein Prediger die Sache auf und dann hättet ihr es. Seht ihr? In Ordnung. Nun, zu dieser Sache hier. Hier ist, was ich sage. Lasst es mich so sagen, nicht der Herr. Lasst mich es sagen. Wenn ihr jetzt verheiratet seid und wenn ihr beide gerettet und mit dem Heiligen Geist gefüllt seid, einander liebt und kleine Kinder habt, denkt nun daran, dies sage ich, nicht der Herr, dann geht weiter und lebt zusammen, seid glücklich, denn mit deiner ersten Frau könntest du nicht zusammenleben, ohne sie zu heiraten. Doch wenn du nun diese verlassen würdest, um zu deiner ersten Frau zurückzugehen, dann machst du es schlimmer als vorher, seht ihr? Und so seht ihr, ihr habt alles durcheinander gebracht, und es führt keinen Weg hinaus. Es gibt nur eine richtige Möglichkeit, die ich aus der Bibel ableiten kann. Beide von euch leben allein. Seht ihr? Nun, dies ist die einzige Weise, in der ich es jetzt sagen kann, doch es ist noch eine andere Sache darin, die ich euch jetzt nicht sagen kann, und darum sage ich, nicht ich, sondern der Herr, macht weiter. Wenn ich es eines Tages bringen werde und ihr dies auf einem Tonband aufnehmt, dann werdet ihr euch erinnern, in welcher Weise ich dies sagte. Wenn ihr weise seid, dann könnt ihr es anhand der Art und Weise, wie ich es sagte, erfassen, seht ihr? Und dann könnt ihr es erkennen. Bruder Branham, sollen wir zu anderen Gemeinden gehen, auch wenn sie nicht mit dir einverstanden sind? Sicherlich, ja. Jesus tat es, wenn sie auch mit ihm nicht übereinstimmten. Geht vorwärts. Es heißt hier, sollen wir zu anderen Gemeinden gehen, auch wenn sie nicht mit dir einverstanden sind? Gewiss, ich halte mich nicht, ich bin nicht der einzige Stein am Ufer. Es gibt doch überall göttliche Männer. Ich hoffe, ich bin einer von ihnen. Seht ihr, doch geht niemals dorthin um. Neulich wurde ich auf so etwas aufmerksam gemacht. Eine Gruppe in Arizona hat mich darauf aufmerksam gemacht. Eine Gruppe von Predigern sagte, Bruder Branham, das Einzige, das wir gegen dich haben, eines der Dinge, ist Folgendes. Wir können die Leute, die mit dir hierher gekommen sind, nicht dazu bringen, dass sie irgendwo in eine Gemeinde gehen. Sie haben Kinder und alles, doch sie gehen nicht in eine Gemeinde. Und wir haben ihnen gesagt, sie seien in unserer Gemeinde willkommen. Nun, ich weiß, dass sie Druck auf euch ausüben, dass ihr Mitglieder ihrer Gemeinden werdet, doch das müsst ihr nicht tun. Doch bringt die Kinder irgendwo zur Sonntagsschule. Geht zur Versammlung, bleibt nicht zu Hause, geht am Sonntag nicht fischen und jagen oder ähnliches. Ihr mögt nun sagen, ich bin doch nicht gesetzlich. Nun, es wäre besser, wenn ihr es in dieser Sache eine Zeit lang wäret. Ihr entehrt die Auferstehung von Christus. Geht irgendwo in eine Versammlung. Wenn ich nicht das bekommen könnte, wenn ich zu einer bestimmten Gemeinde ginge, von der ich weiß, dass sie nur dieses eine sagen, das auch ich glaube, wenn sie sagen würden, sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes sei, wenn ich Zweifel hätte, ob sie es sagen, dann würde ich hingehen, um zu hören, ob es so ist. So ist es bei dieser Gemeinde. Vielleicht ist die nächste Gemeinde etwas wie die Baptistengemeinde. Sie sagen, ja, ich glaube, dass man eine Erfahrung haben muss. Das sehe ich so wie Sie. Dann glaube ich, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist und ich glaube, dass man eine Erfahrung haben muss. In Ordnung. Dann gibt es vielleicht eine Versammlung der Assemblies of God. Seht, mit ihnen kann ich etwa 3 oder 4 Scheiben Brot essen, denn sie können glauben, dass, wie kürzlich, als mich dieselbe Person anrief und wissen wollte, jener Prediger, dieser Kerl, wollte mit mir darüber diskutieren. Der arme Bruder, er ist in solch einer Verblendung. Er sagte, Bruder Branham ist gegen euch Leute von der Assemblies of God. Und wenn ein Prediger der Assemblies of God dieses Tonband hören sollte, Bitte sag mir, wann ich je gegen einen Menschen der Assemblies oder gegen irgendeinen anderen Menschen gewesen wäre. Wie kann das sein, wenn eure eigene Führung zugibt, dass ich 750.000 meiner Kinder, die ich für Christus gewonnen habe, zu euch geschickt habe? Wie könnte ich gegen die Assemblies sein? Wie könnte ich gegen die Einheitsleute sein? Ich bin nicht gegen die Einheitsleute, nicht gegen die Assemblies, nicht gegen die Gemeinde Gottes. Ich bin gegen keinen Menschen. Ich bin gegen jedes System, welches Menschen trennt. Seht, gemäß ihrer eigenen Zählung habe ich 750.000 meiner eigenen Kinder zu den Assemblies geschickt. Wenn sie so schlecht wären, warum würde ich das tun? Warum? Ich glaube, sie sind die Besten im Land, zu denen man sie schicken kann. Entweder die Einheitsleute oder irgendeine Gruppe des pfingstlichen Glaubens. Denn sie glauben an göttliche Heilung, sie glauben an das Übernatürliche, sie glauben an die Taufe des Heiligen Geistes. Das ist das Beste. Ich kann sie nicht alle hierher bringen. Sie sind überall, auf der ganzen Welt. Ich habe auf der ganzen Welt Freunde, Kinder, die ich für Christus gezeugt habe. Ich sende sie zu den Besten. Habt ihr gehört, was ich beim Altarruf sage? Ich habe sie nach vorne gebracht und sie wurden errettet. Dann sagte ich, geht jetzt zu einer guten Gemeinde des vollen Evangeliums, damit ihr eine Heimatgemeinde habt. Wie viele haben gehört, wie ich das sagte? Ganz gewiss. Nun, warum habe ich sie dorthin gesandt? Wäre ich nicht ein Heuchler, wenn ich meine eigenen Kinder in den Tod schicken würde? Das sei fern von mir, bestimmt nicht. Wenn es euch nicht möglich ist, hier zu diesem Tabernakel zu kommen, dann geht irgendwo zu einer Gemeinde, geht hin. Ihr müsst nicht alles annehmen, was sie tun. Den Teil des Brotes, den sie euch geben, den nehmt. Wenn sie euch Knoblauch geben wollen, dann braucht ihr den nicht anzunehmen. Seht ihr? So ist es. Ich kann sie nicht dazu bringen, es zu tun, doch das ist genau, sicher, geht zur Versammlung. Wo sich auch die Türen einer Versammlung öffnen, dann geht los, so schnell ihr nur könnt. Und wenn sie nicht glauben, nun, ihr braucht nicht Mitglieder werden und euch ihnen anschließen. Schließt euch keiner dieser Gemeinden an, doch geht zu ihnen, habt Gemeinschaft mit ihnen. Wie könnt ihr wissen, dass es nicht der Herr ist? Er sagte, dass er alle Dinge zum Besten dienen lässt. Und vielleicht ist dort eine Seele, welche gerettet werden sollte, und ihr könnt ein Licht für sie sein, seht ihr? Geht hin. Geht nicht hochmütig, geht in Lieblichkeit. Dann werden die Menschen anfangen zu sagen, dies ist aber wirklich eine christliche Frau oder ein christliches Paar, solch ein Junge oder solch ein Mädchen. Mensch, so möchte ich auch. Sie verhalten sich wirklich so, dass sie wirklich etwas haben müssen. Seht ihr? Und sie werden sagen, was ist es? Dies ist es. Dann könnt ihr es ihnen sagen. Doch ihr müsst einfach nur salzig sein und dann werden sie durstig werden. Lieber Bruder Branham, glaubst du, dass all denen, welche den Heiligen Geist haben, Zeichen folgen sollten? Jesus sagt es in Markus 16. Wenn dem so ist, was ist dann mit jenen Menschen, welche die Botschaft glauben mit allem, was in ihnen ist, und die doch diese Zeichen nicht haben? Sind sie Ungläubige oder benötigen sie den Heiligen Geist? Wenn dem so ist, dann sage uns heute bitte, wie wir den Heiligen Geist empfangen können. Wir glauben, dass du Gottes Sprachrohr für unseren Tag bist, dein Bruder. Ich danke dir, mein Bruder, dass du mich als Bruder betrachtest. Ich glaube, dass dies eine sehr gute Frage ist. Ja, Freunde, es ist ein wenig schwierig. Wenn ich könnte, dann würde ich gerne etwas länger über diese Sache sprechen. Seht ihr? Es ist schwierig. Es ist nicht möglich, die Taufe des Heiligen Geistes zu empfangen, ohne eine Erfahrung zu haben, wenn es geschieht. Nun, wenn ihr jeden Teil des Wortes glaubt, wie ihr sagt, dann liegt dort drinnen das Wort und es wartet auf den Heiligen Geist, der es in Aktion bringt. Doch die Flamme der Kerze wird benötigt. Hier ist eine Kerze mit dem Docht darin und mit dem Wachs. Alles ist da, was für eine Kerze benötigt wird. Doch wenn kein Feuer an die Kerze gelegt wird, kann sie nicht leuchten. Wie vollkommen die Kerze auch sein mag und wie perfekt sie brennen wird, zuerst muss sie angezündet werden und dann erst brennt sie. Und wenn du glaubst und belehrt worden bist, was der Heilige Geist ist, Liebe, Freude, Frieden, Geduld und Güte, die Früchte, die hervorkommen, wenn der Heilige Geist nicht mit einer feurigen Erfahrung herunterkommt, um diese Kerze zu entzünden, dann hast du den Heiligen Geist nicht empfangen. Seht ihr? Du brauchst die Erfahrung, um den Heiligen Geist zu haben. Ich gehöre einer Gewerkschaft an. Ist dies für einen Christen verkehrt? Das Wort sagt, schwöret nicht, schwöret nicht. Wir müssen schwören, dass wir die Verfassung der Gewerkschaft halten werden. Seitdem ich Christ geworden bin, bin ich nicht mehr aktiv tätig, doch ich bezahle immer noch meine Beiträge. Wurde der Name von Judas Iskariot aus dem Lebensbuch des Lammes gestrichen oder war er im Lebensbuch des Lammes? In Ordnung, was Gewerkschaften betrifft, ihr Männer habt Gewerkschaften und sowas, zu denen ihr, wenn ihr Arbeit wollt, müsst ihr euch dem anschließen. So ist es, ihr müsst es tun. Doch passt auf, denn eines Tages wird es weitergehen von der Arbeit in die Religion, seht ihr? Denkt daran, diese Dinge sind Vorläufer dafür, dass alles vereinigt werden wird. Du kannst nicht arbeiten, sie lassen dich nicht arbeiten, du bist ein Streikbrecher, es sei denn, du gehörst dieser Gewerkschaft an. Denkt daran, ihr jungen Leute, denkt daran, was Bruder Branham sagt. Mögen meine Worte mit einem eisernen Griffel in einen Berg aus Stahl geschrieben werden. So spricht der Herr. Dieselbe Sache wird in der Religion geschehen. Ihr werdet zu irgendeiner Konfession gehören müssen oder ihr werdet nicht kaufen und verkaufen können. Darum, Bruder, sei wirklich vorsichtig. Lass es nur bei der Gewerkschaft zu. Beobachte es, es ist eine Warnung. Wurde der Name von Judas Iskariot aus dem Lebensbuch des Lammes gestrichen oder war er überhaupt je darin? Ja, er war darin und wurde dann herausgestrichen. Seht ihr? Denn in Matthäus 10 rief Jesus Judas und die anderen Jünger zu sich und er gab ihnen Kraft über die unreinen Geister. Sie gingen und trieben Teufel aus und Jesus sagte, ich sah Satan vom Himmel fallen. Ist das richtig? Und sie kamen dann zurück, all diese Jünger miteinander und frohlockten. Und dann sagte er, frohlockt nicht, weil euch die Dämonen untertan sind, sondern weil eure Namen im Buch des Lebens eingeschrieben sind. Seht ihr? Das stimmt. Und Judas war einer von ihnen. Seht ihr? Denkt daran, beim Gericht, gebt Acht, dort am Gerichtsthron. Das Gericht wurde eröffnet und die Bücher wurden geöffnet und ein anderes Buch wurde geöffnet, welches das Buch des Lebens war, und so wurden alle Menschen gerichtet. Da sind wir wieder bei der Frage, die vor einer Weile gestellt worden war, beim Gerichtsthron. Die Gemeinde, die Braut, wurde entrückt, ging hinauf in die Herrlichkeit und war dort oben und wurde verheiratet, kehrte zur Erde zurück und lebte 1000 Jahre. Am Ende der 1000 Jahre wurde Satan aus seinem Gefängnis befreit, in welchem er durch einen Engel mit einer Kette gebunden war. Es war keine Eisenkette, sondern eine Kette der Umstände. All seine Untertanen waren in der Hölle. Alle Auferstandenen auf Erden waren erlöst, und Jesus war mit ihnen. Er konnte an niemanden wirken. Doch am Ende der 1000 Jahre, bei der zweiten Auferstehung, gesegnet und heilig ist der, welcher Anteil hat an der ersten Auferstehung, über den hat der zweite Tod keine Macht. Nun, gebt Acht, wenn sie in dieser zweiten Auferstehung hervorkommen, dann wird Satan für eine kleine Zeit aus seinem Gefängnis befreit, und dann setzt das Gericht ein. Nun seht, Jesus sitzt mit der Braut als König und Königin auf dem Thron, das weiße Throngericht. Und die Bücher wurden geöffnet, die Bücher der Sünder. Und ein anderes Buch wurde geöffnet, welches das Buch des Lebens war. Und so wurden alle Menschen durch die Braut gerichtet. Wisst ihr nicht, und ihr bringt diese kleinen Angelegenheiten vors Gericht, dass die Heiligen die Erde richten werden? Seht ihr? In Ordnung. Könntest du bitte erklären, wer die Gruppe in Offenbarung 20,4 ist? Sind sie ein Teil der Braut aus der Vergangenheit oder aus der Zukunft? Sie sind die vollzählige Braut aus der Vergangenheit und der Gegenwart. Sie sind die vollzählige Braut, da sie im 1000-jährigen Reich leben. In Ordnung. Könntest du bitte, nun, es ist genau dieselbe Frage, Offenbarung 20,4, sind sie die Seelen der Enthaupteten für das Zeugnis Christi, welche nicht das Tier angebetet und nicht das Mahlzeichen empfangen haben? Oh, ich weiß, worauf sie hinaus wollen. Diese wurde mir soeben gegeben, gerade erst gegeben. Da gesagt wird, dass sie mit Christus 1000 Jahre lebten und regierten. Es ist rätselhaft wegen der Verfolgung der Braut, aber wer könnte das sonst sein und mit Christus 1000 Jahre regieren? Können es auch die 144.000 sein? Nein, nein, sie sind die Braut. Denkt daran, sie... Ihr sagtet, warum wurden sie enthauptet als Zeugnis? Nun, ihr sagtet, denn sie haben das Tier nicht angebetet. Sicher, Ihr sagt, das Tier muss noch kommen. Das Tier war die ganze Zeit da. Das Tier war derjenige, der sie früher in diesen Löwengruben und in dieser Arena dort in Rom verfüttert hat. Das war der Antichrist. Genau das war damals das Tier, welches eine Form von Religion errichtet hatte. Ganz genauso, fast wie ein Muster. Die römische Kirche wurde direkt aus der Bibel genommen und dann, was haben sie dann getan? Sie organisierten die Sache, sie machten eine Institution und eine universelle Kirche daraus und alle, die sich nicht darunter beugten, wurden zerstört. Seht ihr, so war das. Und dann, in dem Teil des Leibes, der damals war, nun, der Leib ist wie ein Baum gewachsen, bis es zum Haupt kommt, seht ihr, und alle, Märtyrer, Verfolgte und so weiter. Aber Jesus hat uns Frieden gegeben auf dieser Seite des Flusses, wie er es mit den Stämmen getan hat, welche nicht hinübergingen. Nun, was kann ich für ihn tun? Soll ich weitermachen, mich um meinen Papa auf dem Bauernhof zu kümmern? Was kann ich tun, um den Lebensunterhalt zu bestreiten? Und er hat unterschrieben. Ja, mein Bruder, so steht es hier. Ich weiß nicht, wer es heißt, Bruder Branham. Es fängt an mit, was kann ich für ihn tun? Wahrscheinlich ein Junge für seinen Papa. Schau, mein lieber Bruder, gesegnet bist du, wenn du dich um deinen Papa kümmern wirst. Denn dein Papa kümmerte sich um dich, als du es noch nicht konntest. Das erste Gebot mit einer Verheißung, das erste Gebot mit einer Verheißung ist, ehre deinen Vater und deine Mutter, damit die Zeit auf Erden, die der Herr dein Gott dir gibt, länger wird. Seht ihr? Ja, kümmere dich um deinen Vater, wie du es kannst. Sorge dafür, dass er das Allerbeste bekommt. Du hast gesagt, dass Kain von dem Schlangensamen war. Warum sagte Eva, ich habe einen Mann vom Herrn empfangen? Jetzt geht's los. Mit dieser Frage warte ich besser bis nach dem Essen. Ja, ich werde nach dem Essen dazu kommen. Oh, denn ich brauche etwas Zeit, um dies zu erklären. Gut. Lieber Bruder Branham, würdest du mir den folgenden Vers erklären, Jesaja 2, 2. Und es wird am Ende der Tage geschehen, da wird der Berg des Hauses des Herrn feststehen, höher als alle Berge und erhaben sein über die Hügel, und alle Nationen werden herbeiströmen. Ja, das habe ich vorletzten Sonntag getan. Seht ihr, das Haus des Herrn wird feststehen, höher als alle Berge und alle Nationen werden herbeiströmen. Wenn ihr das Tonband von dem zukünftigen Heim der Braut und des Bräutigams habt, dort wird es genau erklärt. Du meine Güte, ich könnte genauso gut jetzt aufhören, denn, oh mein Bruder, wir werden nie mit all dem hier fertig. Puh, lass mich mal sehen, was das ist. Bruder Branham, es wird von vielen, die deiner Botschaft folgen, allgemein geglaubt, dass du der Messias dieses Tages bist. Ist das so? Nein. Sage es uns ganz klar, Bruder Branham. Es scheint, als zögerst du, dich selbst bekannt zu geben, und wir wissen, mit so einem Dienst, den Gott dir gegeben hat, musst du doch irgendwo in der Schrift identifiziert sein. Nummer 2. Du hast uns deine Absicht mitgeteilt, warum du das erste Mal nach Arizona gegangen bist. Du hast uns gesagt, warum, und es ist geschehen, aber du hast uns nicht erzählt, warum du wieder zurückgegangen bist. Zuerst, ich bin kein Messias, seht ihr? Der Messias ist Jesus Christus, aber wir sind kleine Messiasse, jeder von uns. Messias bedeutet Gesalbter. In ihm wohnte die Fülle der Gottheit leibhaftig, in mir wohnt nur ein Teil seines Geistes, der gleiche Teil, der auch in euch wohnt. Mir wurde eine Gabe gegeben, um kleine Dinge zu wissen und Dinge vorauszusehen. Das macht mich dennoch nur zu eurem Bruder, seht ihr? Ich bin kein Messias, ich bin euer Bruder, nur ein Hirte für die Herde. Wenn ich euch sage, dass ich der Messias wäre, dann wäre ich ein Lügner, seht ihr? Und ich möchte kein Lügner sein. Nun, warum bin ich damals nach Arizona gegangen? Ihr habt das verstanden. Ich ging im Namen des Herrn, weil ich durch eine Vision dorthin gesandt wurde. Ich bin das zweite Mal aus einem bestimmten Grund zurückgekehrt. Lasst es einfach gut sein. Ich weiß, warum ich ging. Ich kann nicht alles erzählen. Der Teufel weiß es nicht. Er kann es nicht aus meinem Herzen herausbekommen. Wenn ich es ausspreche, dann kann er es erfassen. Aber er kann es nicht erfassen, wenn es in meinem Herzen ist. Ich sage, wartet, bis es geschieht. Denkt einfach daran, behaltet dieses Tonband. Ich ging aus einem bestimmten Grund nach Arizona. Bitte habt Geduld mit mir. Seht ihr? Macht einfach, was ich euch sage. Tut einfach das, was ich euch sage. Seht ihr? Bruder Branham, ich habe einige Fragen an dich. Ich habe von Leuten gehört, dass du Menschen geraten hast, zu verkaufen. Vielleicht sollte ich auch diese lieber lassen. Lasst mal sehen. Nun, es ist schon Zeit zum Aufhören. Vielleicht gehen wir lieber nach dem Essen auf diese ein, aber ich beantworte noch diese oder versuche mein Bestes. Ich weiß nicht, diese Fragen wurden mir gerade eben erst gegeben. Seht ihr? Billy brachte mir eine Handvoll dort an der Tür. Seht ihr? Ich habe von Leuten gehört, dass du Menschen geraten hast, ihre Häuser zu verkaufen und dir nach Arizona zu folgen, sonst werden sie nicht in der Entrückung sein. Ist das wahr? Das ist eine Lüge, seht ihr? Oder sollen wir unsere Häuser verkaufen? Hast du so etwas jemals gesagt? Nein, ich habe so etwas nicht gesagt. Wenn überhaupt, habe ich den Leuten geraten, es nicht zu tun. Erinnert ihr euch an Junie Jacksons Traum in der Zeit, als ich ging? Junie träumte, dass er sah, wie viele erinnern sich an den Traum und wie der Herr die Auslegung gab. Der große Berg und wir standen darauf. Dann die alten, ausgewaschenen Buchstaben dort und ich versuchte es auszulegen, konnte es aber nicht. Ich habe es ihnen dann gedeutet. Nachdem ich ihnen das alles ausgelegt hatte, griff ich hinüber und erfasste eine Art Stange, das war in seinem Traum, und damit schnitt ich die Spitze des Berges ab. Und es war alles schneeweiß, wie Marmor. Aber darauf war nichts geschrieben, und ich sagte, bleibt ihr alle hier und schaut darauf, während ich dorthin gehe. Alle gingen hinauf, und alle Brüder, und sie alle schauten darauf. Sie konnten es nicht verstehen und sprachen, nun, seltsam, hier ist gar nichts aufgeschrieben, und doch hat er die Außenseite davon gelesen. Warum steht hier drin nichts? Das können wir nicht verstehen. Und Junior drehte sich um und sah mich Richtung Westen gehen, in Richtung Sonnenuntergang. Ich ging über den einen Berg und einen weiteren Berg richtig schnell. Dann drehten sie sich um und sahen, dass ich gegangen war. Eine große Gruppe von ihnen ging in diese Richtung los, sie wollten dahin gehen und etwas tun, nachdem ich ihnen aber gesagt hatte, dort zu bleiben. Dort zu bleiben, genau hier zu bleiben, dies ist der Ort. Und als ich dies getan hatte, ging ich genau dorthin und etwas später erschien mir der Engel des Herrn und sprach, geh hinaus nach Arizona. Ich hörte diese Explosion und ging dorthin und was war es? Der Traum des Jungen war genau richtig und der Herr gab die richtige, erinnert euch, ich sagte, ich gehe wegen einer bestimmten Sache dorthin. Als ich dorthin ging, war es das Geheimnis der sieben Siegel, welches auf der Innenseite des Berges des Herrn versiegelt war. Ich kam mit dem Öffnen der sieben Siegel zurück, seht ihr? Nein, ihr solltet das nicht tun. Also, wenn ihr gehen möchtet, dann ist das euch überlassen, denn mir macht es nichts aus, wohin ihr geht. Aber wenn ihr es nur macht, weil ihr denkt, dass die Braut von dort genommen wird, dann irrt ihr euch. Auch habe ich gehört, das hier habe ich irgendwie verwechselt, lasst mich sehen, in der Entrückung sein. Ist das wahr oder sollen wir unsere Häuser verkaufen? Hast du so etwas jemals gesagt? Nein, das habe ich niemals gesagt. Ich habe den Menschen immer gesagt, dort zu bleiben, wo sie sind und dass sie immer weitermachen, bis Jesus kommt. Wie ich euch viele Male gesagt habe, lasst dieses Tonband ein Gedächtnis sein. Lasst diesen Tag ein Gedächtnis sein. Lasst mein Wort ein Gedächtnis sein. Ich habe niemals zu keiner Zeit davon gesprochen, jemanden geworben oder irgendwie versucht, dass eine Person zu dieser Gemeinde kommt. Soweit es darum geht, den Menschen zu sagen, dass sie ihre Gemeinde verlassen und ihr Hab und Gut verkaufen sollen, Gott weiß, dass ich den Menschen immer geraten habe, Christen zu bleiben und dort zu bleiben, wo sie sind, bis Gott sie ruft. Jeder weiß das. Bleibt an eurem Ort. Aber um den Menschen zu sagen, wenn jemand sagt, nun, ich möchte dahin gehen, ich möchte lieber dort wohnen. Geht, wo immer ihr hin möchtet, das ist in Ordnung. Es kümmert mich nicht, wohin ihr geht, das ist nicht meine Angelegenheit. Aber wenn man bedenkt, dass, seht ihr, was das alles bewirkt, damit fängt ein Kult an und dann komme ich in Schwierigkeiten. Es gibt jetzt dort draußen eine Gruppe, die sehr bald von Almosen leben wird. Und was wird dann geschehen? Wir sind für die Entrückung der Braut hierher gekommen. Auf so etwas warten die Zeitungen doch nur. Darauf warten sie, dass sie nur noch von Almosen leben können und nicht mehr nach Hause zurück können. Was werden Sie dann tun?« »Nun, wir sind Bruder Branham hierher gefolgt. Wir nehmen an...« »Daran habe ich dann keine Schuld. Die lieben, netten Menschen, sie wissen, dass ich sie liebe, selbst in ihren Fehlern. Ich liebe sie trotzdem, seht ihr? Ich liebe sie, sie sind meine Kinder. Aber sie hören einfach nicht auf das, was ich ihnen zu sagen versuche. Ich versuche, etwas im Namen des Herrn auszuarbeiten, und sie lassen es mich nicht tun. Seht ihr? Sie handeln sogar gegen mich, anstatt für mich. Habe ich euch nicht gesagt, dass wenn immer eine Botschaft gepredigt wird, dass es dann hier im Tabernakel sein wird, dass bei allem, was ich zu tun habe, ich hierher kommen werde und es euch zuerst sage, genau hier im Tabernakel? Das ist mein Versprechen. Ich habe auch von einer gewissen Lehre gehört, dass du vor einigen Jahren ein Buch über das Brot des Lebens geschrieben hast. Sie haben es so interpretiert, dass wir alle bei dir sein müssen, sonst werden wir die Entrückung verpassen. Nun, das Buch ist verkehrt. Das Buch, das Brot des Lebens, ich erinnere mich jetzt daran. Das war eine Speise für die Gemeinde weltweit. Seht, das Problem ist, nun, ihr Menschen, ihr seid gefestigt, aber so etwas muss sein. Das folgt jeder Versammlung. Ich las vor kurzem etwas von Martin Luther, nicht, dass wir uns mit ihm vergleichen, aber dies ist eine Reformation, genauso wie es damals war. Und die Historiker sagten, es ist eine erstaunliche Sache, wenn man daran denkt, dass Martin Luther gegen die katholische Kirche protestierte und damit durchkam. Das war eine wundervolle Sache. Aber das Wundervollste an Martin Luther war nicht das, sondern wie er es schaffte, seinen Kopf über all dem Fanatismus zu halten, der seiner Versammlung folgte, und weiterhin dem Wort und seiner Berufung treu zu bleiben. Seht ihr? Also, nein, fügt nichts. Wenn ein Mann oder eine Frau etwas zu dem hinzufügt, was ich gesagt habe, dann glaubt diese Person nicht, was ich sage. Es gibt Familien, welche alles verkauft haben und nach Sierra Vista, Arizona gezogen sind, weil sie von einem deiner Tonbänder mit dem Titel »Kleines Bethlehem« es so ausgelegt haben, dass die Entrückung in Arizona geschehen wird. Hast du ihnen geraten, dorthin zu gehen? Das habe ich sicher nicht getan. Als sie deswegen einen Brief an mich geschrieben hatten, jemand hier oben von Connecticut oder sonst wo, dann habe ich den Brief beantwortet und geschrieben, »Das ist das Schlimmste, was ihr je in eurem Leben gemacht habt. Macht so etwas nicht. Nun, ihr Menschen, denkt daran. Ihr alle wisst, dass ich den Leuten nicht sage, so etwas zu machen. Ich sage ihnen, dass sie es nicht tun sollen. Aber ihr seht, das muss der Versammlung folgen. Warum bezeichnen mich die Menschen als Messias?« Nun, einer dieser Menschen zeigte mir vor kurzem etwas. Er machte so ein Getue, weil er wollte, dass alle Menschen in meinem Namen getauft werden. Das würde mich zum Antichristen machen. Aber ich bin nicht für diese Dinge, ihr alle wisst das. Aber ihr seht, das muss. Es zeigt einfach, dass die Botschaft wahr ist. Kamen sie nicht zu Johannes und versuchten, ihm zu sagen, er war der Vorläufer des ersten Kommens von Christus? Bist du nicht der Messias? Er sagte, ich bin es nicht. Ich bin nicht einmal würdig, ihm die Sandalen zu lösen. Ich bin nicht einmal würdig, ihn anzuschauen, seht ihr? Aber er sagte, er, der nach mir kommt. Nun, Bruder Branham, übersehen wir etwas? Die Menschen beanspruchen zu glauben, dass jedes deiner Worte wahr ist. Aber das tun sie nicht. Sie glauben es nicht. Ihre eigenen Handlungen zeigen, dass sie es nicht tun. Gib mir bitte eine klare Antwort zu diesen Dingen, ja oder nein. Ihr habt sie, so ist es. Und wenn es stimmt, dann wollen wir uns bereit machen, um dort mit den anderen zusammenzukommen. Ich danke dir für deine Antworten auf diese Fragen und werde sie am Sonntag hören, wenn der Herr noch verzieht. Meine Güte! Nun, Bruder, Schwester, ich hoffe, es wurde verstanden, dass ich nicht... Ja, sicherlich, wenn ihr nach Arizona kommen möchtet, um dort zu leben... Ich werde vielleicht das erste halbe Jahr in Arizona sein, aber dann muss ich wieder hierhin zurückkommen. Ich möchte dort bleiben, denn die Kinder sind gesünder und so weiter. Ich möchte dort etwas bleiben, ich habe eine Aufgabe. Denkt daran, es ist auf Tonband, so spricht der Herr. Es gibt einen bestimmten Zweck für mein Handeln, das wisst ihr, doch ich kann es euch nicht erzählen. Warum sage ich euch, eure Häuser nicht zu verkaufen? Ihr werdet scheitern und ihr werdet das Nachsehen haben. Tut es nicht. Ich werde in Arizona nur eine kleine Weile bleiben. Wieso? Ich kann es jetzt nicht tun. Wenn ich diese Menschen dort bleiben lasse und sie von Almosen leben müssten, was wird dann passieren? Es wäre genau das, worauf die Konfessionen und alle anderen warten. Aha! Ich habe euch doch gesagt, was dahinter steckt. Eine weitere Prophetenschule oder so etwas. Seht ihr? Da habt ihr es dann. Genau danach schauen sie aus. Und dennoch bin ich für diese Leute verantwortlich, obwohl sie nicht das getan haben, was ich ihnen gesagt habe. Man könnte sagen, lass sie gehen. Du hast ihnen doch gesagt, es nicht zu tun, und sie machen es doch. So etwas ist nicht in meinem Herzen. Ich werde trotzdem für sie da sein. Sie sind meine Kinder. Ich werde ihnen vielleicht ein paar Schläge verpassen, wenn ich sie wieder zurückhole, aber ich werde ihnen sicherlich nachgehen. Aber wie werde ich es dort überhaupt schaffen? Sie sagten, wir kommen, um dem Wort zu folgen. Ich habe dort nicht einmal eine Gemeinde, wo ich sie hinschicken könnte. Die Gemeinde, wo sie hingehen können, wäre genau dieselbe Art, die sie verlassen haben, oder vielleicht schlimmer, seht ihr? Aber sie werden sowieso nicht zur Gemeinde gehen, und ich habe keine Gemeinde, um zu ihnen zu predigen. Dann bin ich moralisch verpflichtet, meine Kinder aus Arizona wegzuholen. Ich frage euch etwas. Ich habe hier in dieser Gemeinde letztes Jahr mehr als 30 Botschaften gepredigt. In den letzten 5 Jahren, seitdem ich dort draußen in Arizona bin, ich habe hier in dieser Gemeinde in einem Jahr mehr gepredigt als in 5 Jahren zu einer anderen Zeit. Sicher. Dies ist mein Heim. Dies ist mein Hauptquartier. Hier haben wir uns eingerichtet. Behaltet dies in der Gesinnung, egal was passiert. Wenn ihr weise seid, werdet ihr etwas erfassen. Ganz gleich, was passiert, das ist unser Hauptquartier, genau hier. Behaltet das in Gedanken und bezieht euch eines Tages auf dieses Tonband, das ihr gehört habt, wie ich prophezeie. Gut, denkt daran. Wenn ihr irgendwo weggeht und wollt zur Gemeinde gehen, dann geht nicht dorthin, um sie zu finden, denn ich werde ja gar nicht dort sein. Ich habe keinen Ort, wo ich hingehen kann und predigen könnte. Sie werden mich in ihren Gemeinden nicht predigen lassen. Ich habe keinen Ort und ich habe den Leuten versprochen, wenn ich dorthin komme, sie hatten alle Angst, dass ich kommen würde, um ein großes Gebäude zu bauen und dass dann ihre Leute ihre Gemeinden verlassen könnten. Aber das ist nicht meine Absicht. Ich möchte, dass Menschen errettet werden. Es liegt an ihnen. Wie der Samariter den Verletzten zu der Herberge gebracht hat und sie haben sich dann um ihn gekümmert. Ich bin nicht hier, um Gemeinden zu zerbrechen. Ich bin hier, um Bekehrte für Christus zu gewinnen. Seht ihr? Wenn die Menschen es in ihrer eigenen Weise auslegen und nicht sagen, was ich sage, dann bewirkt es, dass ich missverstanden werde. Seht ihr? Erinnert ihr euch an die Vision? Wie viele erinnern sich an Junior Jacksons Traum? Und alles ist genauso geschehen. Was war es? Bleibt hier, bis ich dorthin gehe. Seht ihr? Ich bekam die Auslegung und kam zurück. Nun, ich habe noch etwas anderes auf meinem Herzen, was mir der Herr aufgetragen hat, nämlich einen Schritt zu tun, was dieses Tabernakel und diese Gemeinde betrifft. Deshalb muss ich für eine kurze Zeit dorthin oder irgendwo anders hingehen. Es ist aus einem bestimmten Grund, einem sehr wichtigen Grund, von dem ihr nichts wisst. Aber denkt daran, dass ich nicht einfach so hin und her laufe, auch wenn es so aussieht. Ich arbeite im Willen des Herrn, soweit ich weiß, wie ich darin arbeiten kann. Seht ihr, deswegen, wenn ihr glaubt, was ich sage, dann tut, was ich sage, dann hört mir zu und glaubt mir als eurem Bruder. Wenn ihr mir glaubt, ein Prophet zu sein, dann legt meine Worte nicht falsch aus. Wenn es irgendetwas gibt, das Gott zu mir geredet hat, das ihr wissen müsst, Gott weiß, dass ich es euch auch genauso sagen würde. Fügt nichts hinzu und nehmt nichts weg. Macht es genauso, wie ich es sage, denn ich rede zu euch von Herzen, so gut wie es mir möglich ist. Seht ihr? Glaubt es einfach. Nehmt einfach nur das, was ich euch dazu sage, und lasst es einfach so stehen. Gut. Ich muss daher die Kinder zum Essen wieder hierher zurückbringen, denn dort in der Wüste verhungern sie. Ein Prediger kam vor kurzem zu mir und sagte, »Bruder Branham, Sie machen dort den schlimmsten Kult, den du jemals gesehen hast.« Jeden Morgen gehen sie hinaus und sagen, dass sie nicht zur Arbeit gehen, die Entrückung ist zu nahe. Sie gehen nicht arbeiten. Nun, das zeigt nur, dass ihr es nicht verstanden habt. So ist es. Dieses Tonband wird dorthin gehen. Jawohl. Ihr solltet euch ein Beispiel an der Ameise nehmen. Ihr wisst, die Bibel spricht davon. Wenn sie nicht arbeiten, dann sollen sie auch nicht essen. Das stimmt. Hier habe ich noch eine solche Frage genommen. Wird... Ich weiß nicht, das ist hier eine andere Handschrift. nur um euch zu zeigen, dass hier noch 8 oder 10 weitere sind, seht ihr? Wird die vollkommenere Gemeinde in Tucson, Arizona sein? Ich möchte in Gottes vollkommenem Willen sein. Sollen wir nach Tucson umziehen? Es ist wirklich nicht die andere Handschrift. Schaut mal her. Ich zeige euch, wie viele Fragen es dazu gibt. Vermutlich konnte ich sie nicht finden. Ich habe mir hier eine Notiz gemacht, ich werde es euch wissen lassen. Bruder Branham, wir wissen, dass du der Prophet für die Stunde bist, in der wir leben. Wird es eine Zeit geben, wenn Gottes Volk mit dir nach Arizona fliehen muss? Wenn es so ist, wirst du uns dann sagen, wann es ist? Sicherlich werde ich das tun. Ich werde es euch sagen. Ich werde es euch sagen. Seht, es sind 2 verschiedene Handschriften, 2 verschiedene Personen. Seht ihr? Hier ist die eine Handschrift und dort ist die andere. Seht ihr? Das ist, was sein muss. Das ist, was die Gemeinde auf dem Herzen hat. Seht ihr? Nun, lasst uns das einfach mal klarstellen. Mal sehen, ob ich es finden kann. Mal sehen. Bruder Branham, hier ist noch eine ganz andere. Bruder Branham, einige haben dich in der Botschaft das zukünftige Heim der Braut und des Bräutigams so verstanden, dass es ein Gebiet von 1500 Quadratmeilen um das Tabernakel geben wird, 700 Meilen in jede Richtung. In anderen Worten, das Tabernakel ist in der Mitte und es sind 700 Meilen in jede Richtung, was dann 1500 Meilen sind. Oh. Ist das wahr? Ich lebe außerhalb dieses Gebietes. Soll ich dort hinein umziehen? Nein, Liebling, mach es nicht. Schaut, ihr seht, wie leicht es für die Menschen ist. Wie viele waren hier, als ich diese Botschaft gepredigt habe? Ich sagte, als ich das neue Jerusalem ausgemessen habe, es wird 1500 Quadratmeilen groß sein. Ich sagte, es würde ungefähr von Maine bis Florida reichen und 600 Meilen westlich vom Mississippi. Das würden 1500 Quadratmeilen sein. Ich sagte, dass meiner Meinung nach die Stadt genau dort stehen wird, wo der Prophet Abraham nach ihr gesucht hat, wenn es dann kein Meer mehr geben wird. Die Bibel sagt, dass es kein Meer mehr geben wird, denn etwa 3/4 der Erde besteht aus Wasser. Und es wird kein Meer mehr sein, deshalb wird die Stadt nicht zu groß sein, wenn sie sich in einem solchen Umfeld befindet. Ich glaube, dass sie an der kleinen Stelle sein wird, um die sie sich so viel streiten und wo Gott geboren wurde, dort in Bethlehem. Ich glaube, es wird dort in Palästina sein, wo sie aus der Erde hervorkommen und dieser Berg sein wird. Aber mein Freund, das hat mit diesem Tabernakel gar nichts zu tun, seht ihr? Abraham, Isaak, Jakob, Paulus, die ganzen Heiligen, sie starben auf der ganzen Welt, wurden verbrannt, ertränkt, von Löwen gefressen und so weiter. Aber sie werden aus jedem Riss, jeder Spalte und Ecke dieser Erde hervorkommen. Ich hoffe, ich werde dort sein. Ich weiß nicht, wo ich sein werde, aber wo es auch sein mag, wenn ich zu dieser Gruppe gehöre, dann kann mich nichts davon abhalten, dort zu sein. Seht ihr? Ich muss nicht an einem bestimmten Ort sein. Der einzige Ort, wo ich sein muss, ist in Christus, denn diejenigen, die in Christus sind, wird Gott mit ihm hervorbringen. Mich kümmert es nicht, wo es ist. Begrabt mich in Jesus. Schaut auf die Propheten von damals. Sie wussten im wörtlichen Sinn, dass die erste Auferstehung, die Erstlingsfrucht, in Palästina sein wird. Abraham kaufte einen bestimmten Platz und beerdigte dort Sarah. Und er zeugte Isaak, und Isaak wurde an der Seite seines Vaters und seiner Mutter beerdigt. Isaak zeugte Jakob, der in Ägypten starb, aber nach Palästina zurückgebracht wurde. Und dann starb auch Josef dort. Sie brachten Josefs Gebeine zurück. Jakob hatte Josef schwören lassen, ihn nicht dort unten zu begraben, sondern ihn ins verheißene Land zurückzubringen. Josef sagte, eines Tages wird der Herr euch heimsuchen, dann nehmt meine Gebeine mit euch und begrabt sie neben meinem Vater. Und das taten sie, denn als Propheten verstanden sie, dass die Erstlingsfrucht der Auferstehung in Palästina sein wird. Die Bibel sagt, wenn ihr mich einen Propheten nennt, ich sage nicht, dass ich es bin, aber wenn ihr mich so bezeichnet, dann denkt daran, ich sage euch im Namen eines Propheten, seht ihr, im Namen eines Propheten, die Auferstehung und die Entrückung werden überall auf der ganzen Erde stattfinden. Ganz gleich, wo ihr seid, wenn die Stunde kommt, dann werdet ihr aufgenommen, um ihm zu begegnen. So ist es. Es gibt nichts, was euch aufhalten kann, egal wo ihr seid. Ich hoffe sehr, dass ich dort sein werde, dass ich einer von ihnen bin. Ich setze mein Vertrauen und meine Hoffnung in Gott, dass ich einer von Ihnen sein werde und auch jeder von euch. Nun, haben wir noch Zeit für eine weitere? Es ist schon fast 1 Uhr. Lieber Bruder Branham, meine Frau und ich leben getrennt. Sie verklagt mich wegen der Scheidung. Sie ist keine Christin und ich glaube die Botschaft und möchte, dass sie gerettet ist und glaubt. Ist das nicht schön? Das ist der wahre christliche Geist, seht ihr? Was soll ich tun? Wir haben auch 2 Jungs. Unterschrieben mit seinem Namen. Bruder, ich möchte dir sagen, sie verklagt dich wegen der Scheidung. Das ist Satan. Du solltest das nicht machen. Aber wenn du ein Christ bist und in keiner Weise etwas getan hast, was dieser Frau anstößig ist, dann ist es Satan, der das bewirkt. Er versucht nur, dich zu zerreißen. Wenn sie eine von Gottes Erwählten ist, dann wird sie zu ihm kommen. Wenn sie es nicht ist, dann hat es keinen Wert, sich darum Sorgen zu machen. Wenn du dir Sorgen machst, dann wird es deine Gesundheit ruinieren und das möchte Satan tun. Ich weiß, er arbeitet an dir. So übergebe die ganze Sache Gott und diene Gott weiterhin so glücklich, wie du nur sein kannst. Gott wird sich um den Rest kümmern. Alle, die der Vater mir gegeben hat, werden zu mir kommen. Gehe auf deine Knie. Ich werde mit dir beten oder wie auch immer. Ich werde für die Sache beten. Sage einfach, Herr Gott, ich liebe sie. Sie ist die Mutter meiner Kinder, wenn sie es ist. Ich übergebe dir die ganze Sache, Herr. Ich möchte, dass sie gerettet sind. Das weißt du, aber ich kann nicht weitergehen. Sie wird sich sowieso von mir scheiden lassen. Ich habe nichts getan und wenn doch, dann offenbare es mir und ich werde es richtig stellen. Ich werde alles tun. Übergebe es so dem Herrn und belasse es dabei. Belasse es einfach dabei. Lebe einfach weiter, als wäre nichts passiert. Gott wird sich um den Rest kümmern. Bruder Branham, was hat es mit den Leuten auf sich, die nach Arizona umziehen? Oh, schon wieder. Bitte erkläre es. Wieder eine andere Handschrift, seht ihr? Nun, wir haben es bereits erklärt, wie es sich verhält. Bruder Branham, wird die Braut durch die Verfolgung gehen, wie es die frühe apostolische Gemeinde tat? Nein, ich habe es bereits vor einigen Minuten erklärt. Nein, als nächstes wird die Entrückung sein. Denk daran, wir sind beim verheißenen Land, wir sind an der Grenze. Versteht ihr den Auszug von Israel? Ist es erlaubt, irgendeine Art von Geburtenkontrolle anzuwenden? Ich lasse das besser für den Nachmittag, denn ich möchte darüber etwas sagen. Bruder Branham, ich warte noch 3 Minuten, wenn möglich. Lass mich noch vielleicht etwas Kurzes nehmen. Ich kann mich nicht vollständig Jesus hingeben. Habe ich einen bösen Geist? Lasst mich den Rest der Zeit bei der Frage verbleiben. Du kannst dich Jesus nicht hingeben? Ich weiß nicht, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Ich kann es nicht sagen. Gott weiß es. Du kannst dich Jesus nicht hingeben. Warum? Was ist der Grund? Wenn du eine Frau bist, musst du dich nicht deinem Ehemann hingeben, um ihm eine Ehefrau zu sein, alles, was du bist? Als du als kleine Dame geheiratet hast, jungfräulich, und du hast dein ganzes Leben gekämpft, um jungfräulich zu bleiben, aber eines Tages hast du dann einen Mann gefunden, den du liebst. Du bist vollständig sein geworden. Die Dinge, für die du dein ganzes Leben gekämpft hast und wie du versucht hast, sauber zu leben, rein und jungfräulich, jetzt übergibst du dies alles einem Mann. Ist das richtig? Du übergibst dich selbst vollständig in seine Hände. Du bist sein. Alles, wofür du in Bezug auf Anstand und Moral und all das gekämpft hast, übergibst du jetzt einem Mann, weil du dich ihm hingibst. Kannst du nicht dasselbe mit Jesus Christus machen? Übergebe dich in dieser Weise. Alles, was ich bin, meine ganze Gesinnung, alle meine Gedanken, sicherlich. Ich denke nicht, dass du von einem bösen Geist besessen bist. Ich denke, dass der böse Geist dich mit diesem Gedanken salbt, um dich denken zu lassen, dass du dich nicht Gott hingeben kannst. Ich möchte dir etwas zeigen. Warum möchtest du dich ihm hingeben? Weil es da etwas gibt, das dir zuruft, dich hinzugeben. Es ist ein wirklich gutes Zeichen, dass du dich hingeben solltest. Nun, alles, was du tust, Bruder oder Schwester, es mag eine junge oder alte Person sein, wer auch immer, du findest einfach nicht heraus, wie du dich vollständig ausliefern kannst. Gib dich einfach hin. Herr, Mein Denken, alles, was ich bin, das möchte ich dir geben. Mein Leben gebe ich als ein Leben des Dienstes. Nimm mich an, Herr, und gebrauche mich, wie ich bin. Es ist eine so leichte Sache. Ich wünschte, die Gemeinde könnte wirklich, ich glaube, dass das Tabernakel einen wirklichen Nutzen von diesen Fragen hat. Mögt ihr sie? Gut, sie werden ein wenig helfen. Nun schaut, wenn die Gemeinde über diese Dinge Fragen stellt, ob sie dieses oder jenes tun sollen und alles andere, dann werde ich mein Bestes geben. Wenn ich euch falsche Ratschläge gegeben habe, dann war es nicht in meinem Herzen, dies zu tun. Wenn ich etwas Falsches gesagt habe, nur um meine eigenen Gedanken und Dinge aufrecht zu erhalten, wissend, dass es falsch ist, es so zu tun und es euch zu sagen, dann wäre ich ein schmutziger Heuchler, das stimmt. Aber es kommt von meinem Herzen. Wenn ich verkehrt bin, dann weiß Gott, dass ich es mit allem versucht habe, was in mir ist, euch eure Fragen zu beantworten. Und an euch Prediger im ganzen Land, wohin dieses Tonband gehen wird. Ich habe diese Dinge nicht gesagt, um euch zu verletzen. Ich habe es gesagt, weil ich euch liebe, seht ihr? Nun, von ganzem Herzen. Ich versuche es nicht so darzustellen, dass ich etwas mehr weiß als ihr. Das ist es nicht, mein Bruder. Ich mache es nur deshalb, weil ich euch liebe und ich glaube, ihr liebt mich. Was wäre, wenn ihr mich auf einem alten Boot auf dem Fluss hier ganz in der Nähe des Tabernakels, dem Ohio-Fluss, hinabfahren sehen würdet? Und der Fluss hätte viel Wasser und die Wasserfälle wären fast vor mir. Und ihr wüsstet, dass das Boot den Wasserfall nicht überstehen würde, es würde es einfach nicht schaffen. Und ich sitze darin, lehne meinen Kopf zurück, singe und ruhe mich aus, während ich gemächlich den Fluss hinabfahre und ihr wüsstet, dass ich da unten zerschellen würde. Wenn ihr mich liebt, dann würdet ihr rufen oder ihr würdet in ein Boot springen, zu mir kommen, mir mit irgendwas auf den Kopf hauen und mich herausholen. Bruder Branham, du bist nicht bei Verstand, du bist nicht bei Verstand, der Wasserfall ist direkt vor dir. Wenn ich sagen würde, halt den Mund und lass mich in Ruhe, trotzdem würdet ihr mich lieben und deshalb einfach alles tun. Ihr würdet mich packen und wenn ihr das Boot kaputt machen müsstet, ihr würdet mich da rausholen, weil ihr mich liebt. Ihr wisst, was passieren wird. Und Bruder, ich weiß, was mit den Konfessionen geschehen wird. Sie wird nicht gegen den Strom ankämpfen, siehst du? Du wirst direkt in den Weltkirchenrat hineingehen und du musst es entweder annehmen oder es wird so kommen, wie wir jetzt sind. Also, genau so ist es. Du musst deine Wahl treffen. Es stimmt, ich würde das Boot gerne zerstören. Ich würde alles tun, was ich kann, nicht um dich, Bruder, zu verletzen, sondern um dir klarzumachen, dass du dich irrst. Tue es nicht. Und was die Wassertaufe auf den Namen von Jesus Christus betrifft, es gibt keinen Menschen auf der Erde, der es mit der Schrift verurteilen kann. Es gibt niemanden, der es verurteilen kann. Es gibt nicht eine Schriftstelle. Ihr Menschen, ihr Brüder, denkt einfach daran, durchforscht die Bibel und sucht eine Stelle im Neuen Testament, sie wurden im Alten Testament nicht getauft, nur im Neuen Testament, wo jemals jemand anders getauft wurde als auf den Namen des Herrn Jesus Christus. Kommt und zeigt es mir, oder nehmt die Geschichtsbücher und sucht darin, wie sie hunderte Jahre nach den letzten Aposteln getauft haben. Die katholische Kirche begann mit dieser Taufe. Ihr Katechismus sagt genau dasselbe, nämlich, dass sie den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes verwenden. Bei einem Gespräch mit einem Priester hier in der Sacred Heart Kirche sagte er mir dasselbe. Er sagte, dass die katholische Kirche früher genau in der Weise getauft hatte, als ich ihm gesagt habe, dass ich das Frasier-Mädchen getauft habe. Darüber wollte der Bischof Bescheid wissen. Er sagte, werden Sie diese Aussagen beschwören? Ich sagte, ich schwöre überhaupt nicht. Er sagte, der Bischof verlangt es von Ihnen. Ich sagte, der Bischof wird mein Wort nehmen müssen oder es nicht glauben, was auch immer er will. In der Bibel steht, dass man überhaupt nicht schwören soll. Und er sagte, nun also. Ich sagte, ich habe sie mit der christlichen Wassertaufe getauft am Ende der Spring Street, indem ich sie untertauchte auf den Namen des Herrn Jesus Christus. Als der Priester es niedergeschrieben hatte, sprach er, das ist die Weise, wie die katholische Kirche früher getauft hatte. Ich sagte, wann? Er sagte, in den Tagen der Apostel. Ich sagte, Sie nennen sie Katholiken? Er sagte, sicher waren sie das. Ich sagte, dann bin ich ein besserer Katholik als Sie, denn ich folge deren Lehre. So ist es, seht ihr? Sie beanspruchen es für sich, aber es ist nicht so. Die katholische Kirche wurde in Nicäa, Rom, unter Konstantin gegründet, als sich Kirche und Staat vereinigten und der Staat der Kirche Besitztum gab und solche Dinge. Sie dachten, dass es das Millennium wäre. Sie dachten, sie hätten das Millennium erreicht. Aber es war Satans Millennium. Das stimmt. Glaubt so etwas nicht. Nun, anstatt ein Götzenbild zu haben, nahmen sie ihre Venus herunter und stellten Maria auf. Sie nahmen Jupiter herunter und stellten Petrus auf. Genau dort im Vatikan, in Rom, in der Vatikanstadt, steht eine 5 Meter hohe Statue von Petrus und sie behaupten, dass sie 3 der 10 oder die Füße der Statue weggeküsst haben. Seht ihr? Billy und ich gingen einmal in eine Kirche. Wir gingen dort in den Keller, wo die Mönche und dergleichen begraben werden und ihre Gebeine verrotten dort im Staub. Ein Knochen verrottet da neben dem anderen und sie nehmen die Knochen und machen Leuchter aus knochigen Händen, die so heraushängen. Und dann die Schädel. Die Menschen kommen dorthin und reiben an den Schädeln, bis sie weiß sind und versuchen, Segen von den Schädeln dieser toten Männer zu bekommen. Das ist eine Form von Spiritismus, seht ihr? Und genau dort in Rom hat es begonnen und dort ist auch der Sitz des Tieres. Von dort kommt die alte Mutterhure. Und ihre Töchter sind genauso Huren wie sie selbst, denn sie hat der ganzen Welt einen Becher ihres Zorns gegeben, einen Becher ihres Zeugnisses, der darin mit der Galle der Erde vermischt war. Sie hatte ihr Zeugnis und sprach, »Ich sitze hier als Jungfrau, beziehungsweise, ich meine, ich sitze hier als Witwe und habe nichts nötig. Und sie weiß nicht, dass sie armselig, elend, blind und arm ist. So ist es. Und das gilt für die katholische Kirche und auch für jede protestantische Konfession. Aber in dem ganzen Durcheinander dort draußen gibt es kostbare Menschen, welche den Herrn Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele und Gesinnung lieben. Und sie denken, sie seien richtig. Sie denken, sie handeln richtig. Aber Gott wird der höchste Richter sein. Weil die katholische Kirche sagt, dass Gott die Welt durch die Kirche richtet, fragte ich den Priester dort im Gespräch danach. Er sagte, Gott wird die Welt durch die Kirche richten. Ich sagte, durch welche denn? Er sagte, die katholische Kirche. Ich sagte, durch welche katholische Kirche? Sie unterscheiden sich doch voneinander. Durch welche Kirche? Die griechisch-orthodoxe oder die römische? Durch welche wird er sie richten? Wenn er sie durch die protestantische Gemeinde richtet, durch welche denn? Durch Methodisten, Baptisten, Lutheraner oder Pfingstler? Durch wen wird er sie richten? Die Bibel sagt, dass er die Welt durch Jesus Christus richten wird und Jesus Christus ist das Wort. Ich denke also, dass er die Welt durch das Wort Gottes richten wird. Genau. Und ich glaube, dass seine Gerichte jetzt auf der Erde sind. Lasst uns von ganzem Herzen danach trachten, dem Zorn der Verdammnis, dem Zorn Gottes zu entkommen, welcher auf diese ungläubige Welt ausgegossen werden wird. Und es gibt für sie überhaupt keine Möglichkeit, diesem zu entkommen. Für diese Welt wird es niemals, niemals, niemals wieder Erlösung geben. Sie haben die Grenze zwischen Gnade und Gericht überschritten. Ihr könntet einen Abraham Lincoln in jeden Landkreis der USA einsetzen, aber auch das würde diese Rickys und Elvis-Leute nie mehr zu Gott zurückbringen. Vielleicht habt ihr es in der Zeitung gesehen. Ich habe es, ich kann es mitbringen, wenn ihr es heute Abend sehen wollt. Viele von euch haben es bestimmt gesehen. Wie eine presbyterianische Gemeinde die Messe oder das Sakrament mit Rock'n'Roll durchführt. Der Pastor steht da und hat so in die Hände geklatscht und sie machen aus dem Weg der Kreuzigung eine wilde Party mit Rock'n'Roll in einer presbyterianischen Gemeinde. Und diese niedrige, schreiende, schmutzige Gruppe von sogenannten Beatles, sie wurden niedriger als Menschen und wollen Käfer sein. Sie haben vor ein paar Wochen einen 100.000-Dollar-Vertrag in St. Louis abgelehnt, sie würden dafür nicht anhalten. Sie sind hierher gekommen, ein Haufen kleiner, rebellischer Engländer, denen die Haare in die Augen hängen. Und jetzt haben sie mit ihrer eigenen Religion angefangen. Ihr habt es im Look-Magazin gesehen, seht ihr? Oh, wie ist die Welt doch verseucht! Es gibt für diese Welt keine Hoffnung mehr. Sie haben die Grenzlinie der Vernunft und des gesunden Menschenverstands überschritten, ganz zu schweigen von Errettung. Der Mensch kann nicht einmal mehr richten. Wir haben nicht mehr die Menschen, die wir einmal hatten. Wo ist noch ein Patrick Henry? Wo ist noch ein Abraham Lincoln? Männer, die für feste Überzeugungen einstehen können. Wo ist der Mann, der sich erheben kann und diese verrückten Frauen hier draußen dazu bringt? Sie ziehen sich vor diesen Männern aus und laufen herum wie ein Haufen Striptease. Und dann stecken sie den Mann ins Gefängnis, der eine von ihnen beleidigt. Wo bleibt da die Vernunft? Wo ist der gesunde Menschenverstand? Wenn sie sich dort so präsentiert, dann geht sie daher wie ein Hund. Jawohl, wenn sie keinen gesunden Menschenverstand mehr hat. Wo sind die Gesetze, die das stoppen können? Vor 2 Wochen hier in Louisville, Kentucky, versuchte eine Frau, ihren Namen in die Zeitung zu bringen. Sie ging mit einem Plastikbikini aus dem Brown Hotel heraus. Ein Polizist wollte sie aufhalten, aber sie wollte sich nicht aufhalten lassen. Sie lachte über ihn. Und er bedrohte sie mit einer Pistole, um sie aufzuhalten. Er schob sie ins Auto und brachte sie auf die Polizeiwache, weil sie sich unsittlich angezogen hatte und so weiter. Und sie ging hin und, wisst ihr, was passiert ist? Sie haben den Polizisten gefeuert. Gott helfe einer Nation, die so verdorben ist. Ihr könnt nicht durchkommen, ohne dass ihr Fehler macht. Wir kommen vielleicht nicht durch, aber wir können nach oben gelangen. Und danach schauen wir aus. Lasst uns unsere Häupter beugen. Herr Jesus, lass den großen Hirten kommen und uns von hier wegnehmen, Herr. Wir warten auf ihn. Wir schauen nach dieser Stunde aus. Wir sehen, wie korrupt diese Welt ist. Du hast gesagt, dass es so sein würde. Deine großen Propheten haben prophezeit, dass diese Stunden hier sein werden. Wir glauben den Propheten, Herr, wir glauben es. Und nun bitten wir Gott, dass du uns Propheten gibst, die uns dieses Wort auslegen, damit wir wissen, ob wir richtig oder verkehrt sind. Wir haben falsche Propheten aufstehen sehen. Sie sind in den Wüsten, Salt Lake City, in allen Teilen der Nation, in allen Arten von Wüsten, in allen Arten von geheimen Kammern, allen Arten von göttlichen Vätern und so weiter, überall. Wir sehen jetzt die armen, farbigen Geschwister dort draußen. Sie wollten die Integration haben. Sobald sie diese bekamen, das ist richtig, sie sollten sie haben, denn sie sind Geschwister. Jetzt, wie sie sie bekommen haben, sind sie schlimmer als vorher. Es zeigt, dass es kommunistisch inspiriert ist. O Gott, können diese armen Menschen nicht erkennen, dass es nur geschehen kann? Nun, es muss geschehen, Herr. Komm, das ist, was wir möchten. Komm doch einfach, Vater, wir warten. Komm, Herr, nimm uns in deine Arme. Vergib uns unsere Sünden. Es gibt in der Welt keine Gerechtigkeit mehr. Alles ist gegeneinander und es ist so von Würmern zerfressen. Es gibt nichts Gesundes mehr darin. Du sagtest, der ganze Körper hat verfaulte Wunden bekommen. Wahrhaftig, jeder Tisch ist voller Gespei. Du hast gesagt, wen kann ich belehren? Wen werde ich an jenem Tag zur Erkenntnis bringen? Der ganze Tisch des Herrn ist voller Gespei. Wir sehen es, Herr. Wir sehen, dass diese Stunde hier ist. Hilf uns bitte. Teurer Gott, es waren so viele Fragen darüber, ob die Menschen nach Arizona kommen sollen. O lieber Gott, lass diese lieben, kostbaren Menschen, sie werden dieses Tonband dort draußen hören. Lass sie erkennen, dass ich ihnen nicht vorschreibe, wo sie leben oder was sie machen sollen. Mögen sie es klar verstehen. Wenn sie dieses Land dort so lieben, wie ich es tue, dann lass sie dort bleiben, Vater. Aber wenn sie lehren, dass die Entrückung dort sein wird, nur dort, oder dass sie bei mir sein müssen, einem armen, unwürdigen, sündigen Menschen, errettet durch Gottes Gnade, dass sie bei mir sein müssen, Herr, ich möchte bei Paulus sein, denn ich weiß, er wird dabei sein, und Petrus, Jakobus und Johannes, sie sind irgendwo in Palästina begraben. Ich weiß, ich werde mit ihnen gehen, wenn du meinen Namen vor Grundlegung der Welt in diesem Buch hattest, ich werde dort sein. Und ich bete Gott, dass jeder von ihnen auch dort sein wird. Hilf mir, Herr, dass ich sie wieder hier irgendwo versammeln kann, wo sie die Botschaft hören möchten, mit all diesen großartigen Lehrern wie Bruder Neville und Bruder Capps und all den anderen Brüdern hier, Juni und Bruder Ruddle und JT und sie alle, Bruder Collins und Bruder Bieler und Bruder Palmer. Gott, ich bitte, dass du es ihnen gewährst. Lass sie hierher kommen, wo sie es wirklich hören, wenn sie es hören möchten, und nicht dort in die Wüste davonlaufen. Sie versuchen genau das zu tun, wovon ihnen die Schrift abgeraten hat. Seht, es ist in der Wüste, glaubt es nicht. Seht, es ist in der geheimen Kammer, glaubt es nicht. Herr, ich tue mein Bestes, um sie zu warnen, aber das alles zeigt nur, dass die Stunde nahe ist, die Abendschatten fallen. Ich bitte um Gnade, Herr, sei mir gnädig, hilf mir. Es macht mich nervös, Vater, ich bitte, dass du mir hilfst. Ich möchte nicht mein Leben besiegeln, meine ganze Arbeit hier wäre die eines Fanatikers, der eine Gruppe oder Sekte irgendwo in die Wüste führt. Lass nicht zu, dass mein Name so in den Schmutz gezogen wird, Herr. Ich habe dafür hart gekämpft. Ich bin darin so aufrichtig, wie ich nur sein kann. Gott, lass es nicht geschehen. Hilf mir irgendwie. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich bin einfach von dir abhängig. Mögest du mir helfen. Ich werde alles tun, was du mir sagst. Ich bin dein Diener. Das sind deine Kinder. Die meisten dieser Menschen, 99 von 100 her, sind wirklich gefestigt. Sie glauben, sie wissen, sie verstehen. Und sie wissen, dass es nicht ich bin, aber ich weiß, dass diese Dinge jeder Erweckung folgen und diese ist nicht dagegen immun. So bitte ich jetzt, dass du uns jetzt hilfst. Hilf uns, wenn wir heute zu einem kleinen Mittagessen gehen, Herr. Segne unsere Gemeinschaft miteinander. Versammle uns wieder hier am frühen Nachmittag. Viele werden jetzt nach Hause fahren müssen, Herr. Sie müssen nach Hause zurückkehren und ich bitte, dass du ihnen hilfst. Mögen sie irgendwie in der Lage sein, Herr, das Tonband zu bekommen, um den Rest ihrer Fragen zu hören. Vielleicht wurden ihre nicht beantwortet. Ich bitte, dass du ihnen hilfst, Herr. Hilf mir heute Abend, diese Fragen schnell zu beantworten und jede dran zu nehmen. Mögest du uns segnen, bis wir uns heute Nachmittag wieder treffen. In Jesu Namen bitte ich es. Amen. Ich lieb ihn, ich lieb ihn. Denn er liebte mich zuerst, und er kaufte meine Erlösung auf Golgathas Baum. Ich habe mir hier etwas hingeschrieben, so dass es immer vor mir ist, Christus vor mir, während ich diese Fragen beantworte. Glaubt ihr, dass ich von Herzen zu euch gesprochen habe, alles von Herzen, um zu helfen? Manche von euch können kommen, um ihre Päckchen zu holen. Teurer Gott, hier liegen Taschentücher und kleine Päckchen. Sie sind für die Kranken und Leidenden bestimmt. Möge der große Ausleger des Wortes, der Heilige Geist, der dies schrieb, möge er sich für diesen Teil des Dienstes jetzt nahen und diese Kleidungsstücke segnen. Herr, wenn ich an mich selbst denke, wer bin ich, dass ich meinen unwürdigen, schmutzigen Leib über diese Taschentücher halte, die dann für viele über Leben und Tod entscheiden? O Gott, ich zittere. Aber wenn ich bedenke, du siehst mich nicht, du hörst nur meine Stimme. Sie kommt durch das Blut des Herrn Jesus dorthin durch. Nun, ich glaube, dass du mich erhören wirst, genauso wie du ihn erhört hast, weil er mir vorausging, um sich zur rechten Hand der Majestät dort oben zu setzen. Sein Blut ist dort als eine Versöhnung, und ich bin unter diesem Blut bedeckt. Ich glaube, Herr, dass du sie heilen wirst, denn sie sind bedürftig. Sie hätten diese Dinge sonst nicht hierher gelegt. Ich bete, dass du sie alle gesund machen wirst. Ich beuge mich über diese. Sie sagten, dass sie von Paulus Leib, er war auch nur ein Sünder, Herr, durch deine Gnade errettet. Die Menschen glaubten ihm, obwohl er sie zurechtgewiesen hat und so weiter, aber sie wussten, dass er der Hirte war. Sie wussten, dass er von dir gesandt wurde, denn du hast dich selbst durch seinen Dienst bewiesen. Gott, diese Menschen glauben heute dasselbe. Ich bitte, dass du ihnen jetzt hilfst und jeden im Namen von Jesus Christus heilst. Amen. Seid ihr hungrig? Gut. Ich habe Appetit auf mehr von den Fragen. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Manche dieser Fragen habe ich vielleicht nicht richtig beantwortet, aber ich habe es so gut gemacht, wie ich es nur konnte. Heute Abend versuche ich, um 19 Uhr zu beginnen. Die Gemeinde wird dann ab 18.30 Uhr offen sein. Wir haben Verständnis für die, die nicht kommen können, das ist in Ordnung. Aber ich versuche, jede dieser Fragen heute Abend dranzunehmen, wie es mir möglich ist. Gott segne euch, bis wir uns wiedersehen. Lasst uns nun aufstehen und das gute alte Lied singen, unser Schlusslied, Nimm den Namen Jesu mit dir. Gut. Nimm den Namen Jesu mit dir, Kind von Sorge und von Weh. Bruder Billy Paul spricht mit Bruder Branham über ein eingesammeltes Opfer. Hoffnung auf Erden und Freude im Himmel. Ich möchte diese Ankündigung machen. Billy sagte gerade, dass sie heute Morgen ein Liebesopfer eingesammelt haben, und es ist ein großes Liebesopfer. Ich habe ihn gebeten, nach hinten ins Gebäude zu gehen und sich dorthin zu stellen. Für die Leute, die auf nichts vorbereitet sind, die kein Geld für das Essen haben, Billy wird euch das Geld für das Essen geben und auch für eure Hotel- oder Motelrechnung, was immer es ist. Nehmt es und bezahlt. Billy wird dort hinten sein und euren Namen aufschreiben und wo ihr seid, und wir werden euer Essen und eure Motelrechnung aus dem Liebesopfer bezahlen, das heute Morgen für mich eingesammelt wurde. Bis wir uns wiedersehen.